Dieses Mal bei Sträter Bender Streberg.
Die Line, die er gezogen hat. Was meinst du, was redest du jetzt von?
Grünen Faden.
Den roten Faden.
Roten Faden. Roten Faden.
Was redet der Gozo an hier? Was für eine Linie hat er gezogen?
Hier dieses Wodka-Glas.
Die Veropperung.
Ich habe mir eine Linie gezogen.
Klaus, was meinst du? Hast du eine Line gezogen?
Nein, ich habe eine Linie. Was meinst du mit einer grünen Linie?
Du meinst einen roten Faden.
Dann sag das doch.
Jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Bei Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Sträter, Bender, Streberg, der 125. Ausgabe.
Na, heute ist doch was anders, Gary. Was ist denn heute passiert?
Ja.
Ja, was denn? Sag doch mal.
Unser lieber Weggefährte Thorsten Sträter
hat eine Audienz beim Papst.
Mal wieder.
Nee, der Papst hat eine Audience bei ihm, so muss man sagen.
Ja, ganz genau. Nein, er ist anderweitig unterwegs und
lässt sich entschuldigen.
Genau. Und deswegen haben wir gedacht, wen können wir einladen? Wen können wir einladen, wer ein adäquater Ersatz ist für Thorsten Sträter? Und da haben wir gesagt, Mensch, der Tilo, der große Johann.
Ja.
Das passt.
Und hier
doch.
Ist er, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, ihr alle kennt ihn aus Der Morgen stirbt nie, dem zweiten James Bond Film mit Pierce Brosnan, wenn ihr euch an die Szene erinnert, in Hamburg mit, wie heißt die, Terry?
Stimmt ja absurderweise sogar. Ich habe selber gerade gar nicht geglaubt.
Hast du doch erzählt.
Ja, das ist
hast
ja auch
du,
so.
Hast du in diesem Podcast erzählt?
Ja, das ist
du
ja
warst
auch so.
Statist bei Der Morgen stirbt nie von Roger Spottiswood. Ja. Genau, mit.
Ich habe lange dafür mir die Beine in den Bauch gestanden, eine ganze Nacht, aber zu sehen bin ich am Ende dann doch nicht.
Ja, aber
also,
man spürt.
Ich bin im Nebel.
Ich habe es mir nochmal angeguckt, man spürt deine Präsenz.
Ja. Also, haben wir das eigentlich jemals ergründet, warum Steve Gätchen in Mission Impossible.
Weil.
Spielt er damit?
Nein.
Er taucht auf
als ein Foto, von vermissten Agenten und das ist, ich glaube,
ist ja
weil er mit Cruise ganz gut kann.
Welcher Teil?
Das ist der
Rogue
vierte.
Der Rogue Nation?
Ich glaube, das ist der, es ist nicht
Brad
Bird. Es ist nicht Brad Bird, es ist der danach.
Rogue der danach?
Ich glaube, es ist der erste McHugh.
Dann ist es, glaube ich, Rogue Nation. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher.
Es müsste Rogue Nation sein,
ja.
Auch da werden wir noch drüber sprechen, über Mission Impossible. Aber Tilo, schön, dass du da bist. Tilo, was ist der letzte Film, den du gesehen hast?
Der letzte Film, den ich tatsächlich jetzt gesehen habe, ist Konklave.
Nein, das stimmt nicht.
Ach so, der letzte Film. Da kommt man
das
schon
weiter. Das nämlich besser.
Das weiß ich besser, weil ich neben dir saß.
Richtig, der letzte Film, den haben wir heute Morgen geguckt. Ja, mal gucken. War tatsächlich gestern Abend in Konklave und heute Morgen um 10 in Nosferatu.
Nosferatu von Robert Eggers. Ja, genau. Und wir dürfen noch gar nicht drüber sprechen, denn zu diesem Zeitpunkt ist immer noch das Embargo.
Richtig.
Aber wir können ja mal sagen, Nosferatu ist die Version von Nosferatu von Robert Eggers.
Ja.
Kann man so einfach, wenn ihr Robert Eggers kennt und The Northman gesehen hat oder die Leuchtturmwärter oder The Witch, dann wisst ihr, ja, der Mann, der kann was.
Es ist was ganz Eigenes.
Was Eigenes,
es ist nicht einfach nur die Ausformulierung des Alten.
Ja, okay.
Das stimmt.
Und wer Robert Eggers noch nicht kennt, der könnte ein Kenner werden von Robert Eggers, nämlich durch dieses Buch.
Wir halten
erschienen
das mal
im Büchner Verlag.
In die Kamera für die Leute, die uns jetzt nur hören.
Genau.
Perspektiven auf Robert Eggers Filme von Adrian Gemelch, Daniel Herkenberger und Jan-Niklas Hochfeld.
Genau.
Büchner Verlag.
Büchner Verlag. Der Büchner Verlag, die haben übrigens auch eine Gebrauchsanweisung für David Lynch, haben die schreiben lassen oder verfasst oder rausgebracht. Von
David Lynch.
Adrian Gemelch und Jean-Fon.
Was?
Erderer, sind das die gleichen Autoren?
Das kann sein. Guck
Ach
doch
was.
Mal. Einfach, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schau doch mal.
Nur einer.
Der Adrian Gmelch. Genau. David Lynch,
ich kaufe einen
begreifen. A. Auch im Büchner Verlag. So, jetzt haben wir es durch. Also das soll ganz toll sein, das Buch. Das will ich auch unbedingt lesen, weil das ist, da geht es nicht nur um seine Filme, sondern um den Künstler David Lynch als
Ganzes. Ich habe zum ersten Mal dieses Jahr in einer Vorführung Blue Velvet auf 35 gesehen. Oh. Und da muss man sagen, holla, das ist ja eine schöne Sache.
Das ist aber auch ein Film, den man nicht vergisst. Da weiß man noch ganz genau, wo man war, als man den gesehen hat.
Ja, im Kino.
Ja, im Kino.
Habe ich nicht gesehen damals.
Nee, doch, ich auch. Doch.
Also ich habe den schon mal gesehen. Oder? Auch damals gesehen, aber nur auf VHS.
Ja. Ich weiß auch noch, in welchem Kino. Und es war im Herbst oder im Winter.
Das war ein Winterfilm.
Es war sehr windig, als ich aus dem Kino rauskam. Ich war alleine im Kino. Also es waren noch Leute mit mir, aber ich bin allein. Mein Auto stand ziemlich weit weg. Und ich musste dann durch diese windige Nacht vom Kino zu meinem Auto. Und das war...
Okay. Diese Gruselnächte, ne?
Ja, nicht wahr. Also, das ist also ein Buch, das ist erschienen und kostet, gar nichts hier. Was kostet denn? Steht gar nicht
drauf. 78.
78 mal. Müsst ihr einfach mal gucken. Steht nicht drauf.
Einfach mal gucken. Also, im Büchner Verlag erschienen.
Genau. Perspektiven auf Robert Eggers Filme, aber Nosferatu ist noch nicht drin.
Nee, so aktuell kann es ja nicht sein. Ja, das geht ja nicht.
Das Northman bei Northman hört es dann auf. Hänsel und Gretel, Hänsel und Gretel hat er auch gemacht, ja.
Hat er auch
gemacht? In Hansel und Gretel und The Witch, doch, Hänsel und Gretel.
Als Regisseur?
Doch, apropos.
Oder
Moment, ich hab mir mal bei Prime sind ja diese ganzen alten Märchenfilme. Da habe ich mir tatsächlich jetzt kürzlich mal Hänsel und Gretel mal nochmal gegeben.
Die alten Defa-Filme?
Ja, ja.
Aus den 50ern?
Ja, genau. Weil das war damals so, immer wenn ich Scheiße gebaut habe, dann habe ich von meiner Mutter Kinoverbot gekriegt, was ja für mich die schlimmste Strafe überhaupt war.
Das war wie für andere Kinder Popo versohlt.
Ja, genau. Ja.
Stuhlmalast.
Oder Stuhlmalast, ne? Nicht ins Kino zu dürfen. Und aber der Kompromiss war, ja, du gehst aber dann nicht in Godzilla, sondern du guckst dir... irgend so ein Märchenfilm an. Und da musste ich dann auch die Kinokarte mit nach Hause bringen. Ach, ja, ja. So. Aber das war mir scheißegal, weil Hauptsache ich war im Kino.
Es ging
um die Experience.
Mein Onkel war Filmverführer, deswegen war ich ja auch in dem im Heinz Erhardt drin. Ja. Unser Willi ist der Beste, da war ich 4. Und die haben dann sonntags 11 Uhr mal diese Jugendvorstellung gehabt. Und irgendwann kamen diese Defa-Märchenfilme. Sie wollten mal was anderes als Godzilla probieren. Weil es lief ja immer nur eigentlich Kaiju.
Ja.
So, und dann lief eine Reihe irgendwie dann von diesen Defa-Filmen, war Kino leer.
What?
Ja, haben sie wieder auf Kung Fu und Godzilla umgestellt.
Ja, ja.
Wie war denn jetzt Hänsel und Gretel?
Oh, ganz schlimm.
Schlimm gruselig oder schlimm?
Nein, überhaupt nicht gruselig. Furchtbar, weil es sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr einfach inszeniert, sagen wir mal so. Aber naja, es sind halt Kinder ihrer Zeit, diese Filme. Aber also, das ist.
Ich habe mal Max und Moritz gesehen auf YouTube und ich fand das sehr, sehr geil.
Ja, weil Max und Moritz, die Verfilmung habe ich auch gesehen. Ja,
jedes Bild 1:1 dann so in dieser Studiokulisse übersetzt, das war super.
Das war super.
Und letzte Woche Sonntag lief nochmal das singende, klingende Bäumchen. Und das ist ja auch aus dieser Zeit, aus dieser Ära. Und also es gibt kaum einen Film, der schöner aussieht als der, ne?
Gibt's nicht? Struwwelpeter ist doch bestimmt auch verfilmt worden. Oh. Ey, weil das muss ja düster sein.
Habe ich auf DVD.
Echt?
Als Zeichentrick, oder?
Ich habe es auf DVD.
Als Realverfilmung. Nee,
das Real. Und das Cover ist exakt wie das Buch.
Ja.
Und ich habe ihn noch nicht gesehen.
Boah. Das wäre jetzt mal.
Weil das sind ja alles super düstere Geschichten.
Das wird wahrscheinlich auch so was sein.
Thorsten hat da eine super Kurzgeschichte zugeschrieben in seinem Sträters Gute Nachtgeschichten, in seinem Sammelband.
Struwwelpeter.
Die Kurzgeschichte heißt Inspiration und die handelt davon. Oh, sehr geil, sehr geil.
Aha. Ja. Wir sind auf dem Weg hier zum Studio hier. Wir sind hier wieder bei den wunderbaren Kollegen von
Donner
und Blitz. Und wir sind auf dem Weg hierhin, weil wir haben ja in Bochum das große Glück, mehrere Kinos in der Stadt zu haben.
Ja.
Und dir fiel auch das Union-Kino auf, wo du welchen Film gesehen hattest?
23 habe ich da gesehen.
23.
Mit August Diehl.
August Diehl. Und da fiel mir nämlich noch ein, das wollte ich noch sagen, habt ihr beiden denn den Räuber Hotzenplotz gesehen?
Welchen?
Den mit Nicolas Ovtcharek als Hotzenplotz.
Nee, den habe ich nicht
und
gesehen.
Mit August.
Mit Gerd Fröbe.
Ja, Aber es gibt ja auch noch einen mit Armin Rohde und einen mit Peter Kern.
So. Auch nicht gesehen.
So,
Kern auch nicht gesehen.
Ja, pass auf. Jetzt läuft, glaube ich, immer noch auf Netflix zu diesem Moment, wo ich das jetzt sage. Guckt euch bitte den Räuber Hotzenplotz an.
Ja, gerne.
Mit Nicolas Ovtcharek, der nun mal geboren ist, um Räuber Hotzenplotz zu sein. Und August fucking Diehl. Als Zwackelmann.
Echt? Zwackelmann.
Ja, Olli Dietrich ist Dimpfelmoser.
Und
August Diehl gibt so Gas. Also ich meine, er ist ein fantastischer Schauspieler. Aber so habe ich ihn noch nie. Das ist
der muss ja Spaß gehabt.
Dieser Mann haben, ist ein Feuerwerk als Zwackelmann. Das ist so geil.
Jetzt hast du alle vier gesehen: Kern, Fröbe, Rode.
Ich habe habe den Kern gesehen im Kinderkino damals im Rathaus, glaube ich.
Ja.
Wir liefen samstags liefen immer die Filme im Rathaus unten. Den Armin Rode habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja.
Ich hätte gerne ein Ranking gehabt.
Also ich war mal in Wolframs Eschenbach. Ich bin da mal vorbeigefahren, habe gesehen, Moment mal, ich habe ja meine Magisterarbeit über Monty Python und Terry Gilliam, Mittelalterwerk von Eschenbach und dann Parsifal und da sehe ich Wolframs Eschenbach. Ich sage, da kommt doch der Eschenbach her, da fahre ich jetzt mal raus. Und dann stand ich da und denke, das kommt mir alles total bekannt vor und dann bin ich in so eine Buchhandlung gegangen und Entschuldigung, wurde hier, hier wurde der Räuber Hotzenplotz gedreht. Ah. Das ist diese kleine Stadt, diese mittelalterliche Stadt, wo Räuber Hotzenplotz gedreht worden ist. Den habe ich natürlich gesehen, Hans Meinrad als Zwackelmann und so.
Meinrad, ne? Oder?
Hans Meinrad, ich glaube. Josef Meinrad. Ist auch egal.
Ist egal.
Auf jeden Fall. Rainer Basedow als Dimpfelmoser. Und Gerd Fröbe mit dieser grauen, aufgeklebten Nase.
Ja, das ist creepy. Wenn du das heute guckst, meine Tochter wollte ihn tatsächlich ein paar Mal gucken.
Ja.
Ich habe den erst wirklich spät gesehen, Erwachsenenalter.
Ja.
Ich finde ihn merkwürdig, weil der hat auch diese komischen nackten Füße, so Bibo-Füße sind.
Ja.
Er ist eigentlich die Idealbesetzung. Trotzdem sagt der Film hat was Merkwürdiges. Ja. Auch so ein Defa-Märchenfilm.
Ja.
Anstrich ist da drin.
Ja,
ne?
Ja.
Oder die lüsternen Märchen der lüsternen Pärchen. So fühlt sich das.
Und Kasper und Seppel werden von Erwachsenen gespielt.
Da kommen immer so Gesangsstellen von so Minnesängern.
Hätte ich als Kind schon auf die Fresse hauen können.
Ja, kotzen zum Kotzen.
Da habe ich als Kind schon Plack gekriegt.
Ja. Gab es doch irgendeine Kröte, spielt der dann noch Kröte?
Natürlich.
Kann sein.
Natürlich, die Kröte. Das ist dann die Prinzessin. Die Fee, natürlich.
Ja.
Die Fee. Nein, den Armin Rohde habe ich nicht gesehen, aber der mit Ovčarek ist.
Dann ist der Neueste vielleicht der Beste,
Der Neueste ist der Beste. Ich habe den bestimmt drei. Ich habe ihn sogar auf Blu-ray gekauft, weil ich den so toll fand.
Jetzt in dem Fall kann ich sogar sagen, ich kenne das Buch. Ja,
das ist schön.
Ich kenne alle Bücher. Ich kenne sogar das Neue. Wie heißt das letzte Buch? So, jetzt kommt's, weil ihr habt alte Kinder.
Das ist das mit der Mondrakete.
Wir haben alte
jetzt
Kinder.
Weißt du das mit der Mondrakete. Ich wollte so punkten mit der Mondrakete. Ja,
der Hennis, der kennt sowas.
Naja,
der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete. Das hatte Preußler noch in der Schublade.
Ich habe selber keine selbstgemachten Kinder, aber ich habe sehr viele Kinder in meiner Umgebung. Also ich habe auf jeden Fall nach Nosferatu jetzt nochmal Böcke, mir den schönen alten Murnau nochmal zu geben.
Achso, ich habe gedacht, Räuber Hotzenplotz.
Und natürlich auch endlich Shadow of the Vampire nochmal zu gucken. Ich glaube, Nosferatu in Venedig kann man sich, glaube ich, schenken.
Das
oder?
Ist Ansichtssache.
Ja.
Also, ich habe ihn auf DVD einmal geguckt. Ja, Donald Pleasence spielt so einen Priester für sich. In dem Film ist alles so für sich. Jede Szene ist für sich.
Hm.
Also, Kinski mit so langen silbernen Haaren, also keine Glatze, macht verführt.
Ja.
Es ist alles. Der Film ist irgendwie.
Nein.
Das ist die Frage, wer das war. Ich will sagen, es war vor allem Herr Kinski selbst, der da irgendein Material belichtet hat mit Szenen, die ihm in dem Moment gefallen haben. Das hat aber nicht unbedingt zwingend jetzt eine grüne Linie.
Die Line, die er gezogen hat. Was meinst du, was redest du jetzt von?
Grünen Faden.
Den roten Faden.
Roten Faden.
Was redet der Große an hier? Was für eine Linie hat er gezogen?
Ja, dieses Wodka-Glas.
Die Veropperung.
Ich habe eine Linie gezogen.
Was meinst du? Hast du eine Line gezogen?
Nein, ich habe eine Linie. Was meinst du mit einer grünen Linie?
Du meinst einen roten Faden.
Dann sag das doch. Wenn er konsequent gewesen wäre, hätte ihn ja Nosferatu. Also, Freunde von Robert Eggers und Nosferatu, er kommt raus.
Aber eins können wir schon mal sagen, trotz Embargo, er ist besser als in Venedig, Nosferatu in Venedig.
Das ist auf jeden Fall toll besetzt, das kann man glaube ich schon wirklich sagen.
Ja, total.
Willem Dafoe und...
ist ja witzig, weil Willem Dafoe hat ja Max Schreck gespielt in
Shadow of the Vampires.
Vampires und wie heißt er, der Holt?
Nicholas Holt, Renfield gespielt.
Hat Renfield gespielt
in Renfield. Und Rose Lily Depp.
Ja.
Oh Mein Gott.
Wir sind ein bisschen verknallt. Ja. Die alten Kerle sind ein bisschen verknallt.
Ja, das war ja klar.
ja, aber sie hat wirklich das Talent ihrer Eltern geerbt. Das also toll. Ich sage, sie hat eine Zukunft als Filmstar wirklich.
Ja. Okay. Ja.
Also, aber sie, ich finde, sie steht auch wirklich. Sie sieht ihrer Mutter natürlich sehr ähnlich, wenn man aber genau hinguckt. Kann man auch
ihren, ihren Vater nochmal?
Vanessa Paradis.
Ah ja,
Jolie Taxi.
Natürlich.
Jolie Taxi. Aber das lenkt jetzt nicht ab. Man denkt jetzt nicht an ihre Eltern, wenn man sie
eben, das
gar
meine
nicht.
Das meine ich, ja. Ja, ja. Ja, also ein Film für die ganze Familie ist es nicht, aber ist auf jeden Fall ein Ding. So, du hast gestern Konklave gesehen. Das war der zweite Film, den du vorletzte Film, den du
tatsächlich viele Leute den sehr positiv bewertet, besprochen, und da dachte ich, gut, normalerweise wäre das jetzt nicht meine erste Wahl, das Thema, aber dachte mir, das hört sich ja interessant an.
Kannst du mal kurz erklären, was um was es geht?
Ja, es geht um diese Konklave, wo der neue Papst sozusagen gewählt wird. Das kennen wir ja alles. Wann steigt der weiße Rauch auf und vorher werden stimmen die ja endlos ab. Das ist ja jetzt nichts Neues. Es spielt sich innerhalb dieses Szenarios, dieser Zeit, ab da, wo die Türen zugemacht werden und alle praktisch unter sich sind und jetzt die Kardinäle anfangen, den Papst zu wählen, spielt sich eine Art Thriller ab.
Interessant.
Der am ehesten vielleicht so ein, also der Film ist ab 6, ja, das ist nicht so ein Kirchensplätter-Dämonenkram, sondern es ist sehr realistisch und es ist eher so ein Columbo. Während der Konklave.
Und Ralph Fiennes ist der Peter Falk, oder was?
Ja.
Ja, okay.
So ein bisschen so, ne? Also, ja.
Interessant fand ich ja, das ist der Regisseur, der im Westen nichts Neues gemacht hat, der Oscar-Gewinner. Und ein deutscher Regisseur, dessen Name mir jetzt gerade mal...
Edward Berger.
Edward Berger, natürlich.
Ja.
Nicht Helmut Berger, Edward Berger, genau. Und im Westen nichts Neues war ja sehr, sehr, sehr episch, unglaublich, also CinemaScope und eigentlich viel zu schade auch für Netflix irgendwie so vom Format her. Und das ist jetzt, ist das ein Kammerspiel oder wie kann man das?
Das ist ein Kammerspiel. Ich habe jetzt noch nicht gegoogelt, aber ich glaube, der ist auch 35 gedreht. Mhm. Also es sieht sehr naturalistisch beleuchtet
35
aus.
35 mm.
35 mm. Sieht wirklich nach Filmmaterial aus.
Ja.
Ich kann mich irren, weil man kann ja eine Menge mit digital machen. Mhm. Tom Cruise hat ja auch digital gedreht, sieht trotzdem aus wie 35, also das hat mit Objektiven zu tun und so weiter.
Hier, The Leftovers.
Ja, ja. Auch 35 oder digital?
Leftovers war digital.
Ja, echt?
Das, ist das hattest du mir doch gesagt, der mit Paul Giamatti. Ist es
Holdovers?
The Holdovers.
The Leftovers war
die Serie mit.
War die Serie,
mit, ja. Nein, The Holdovers.
The Holdovers, ja, das stimmt.
Holdovers war digital gedreht und sieht aus wie ein Film von 1968. Ja,
großartiger Film auch. Perfekt für diese Jahreszeit.
Ja, ganz toller
Film. Also, manche machen das. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, Nosferatu war es auch. Ja, 35.
Das kann sein.
Ich.
Also, Konklave ist basiert auf Richard Harris, war es richtig?
Richard Harris Roman.
Ja.
Und wir haben ja einen Arbeitskollegen, guten Bekannten, der auch oft, der Knobby, der selber... Ich will nicht Falsches sagen, ich glaube, er ist Priester und er kennt sich wirklich gut mit Kirche aus und er ist Filmfan. Und ich kenne mich gar nicht mit Kirche aus, aber wir haben ihn heute Morgen, ich habe ihn gefragt, weil es mir auf dem Herzen lag, hast du Konklave gesehen und ist das jetzt einfach nur Quatsch alles oder kann man als jemand, der Ahnung hat, sagen, dass das alles Hand und Fuß hat, so von den einzelnen Schritten? Und er meinte, das wäre der beste Kirchenfilm, den er bisher gesehen hätte.
Wow.
Also das ist wirklich, und er hat Edward Berger für seinen YouTube-Kanal interviewt und der hat auch mega Ahnung. Das heißt also so, man muss jetzt nicht irgendwie der mega religiöse oder christliche katholische Typ sein, sondern man kriegt aber jetzt nicht irgendwie so ein beschissenes Billig-Reenactment geboten, sondern das ist ein Film, der legt Wert auf Details, die dann auch stimmen.
Okay.
Und das finde ich ja immer interessant, wenn so ein Film einen in eine Welt entführt, die einem ja eigentlich fremd ist oder wo man sich gar nicht auskennt.
Ja. Vor allen Dingen, wo man ja auch nie Einblick hatte.
Genau.
Und man sich aber immer gefragt hat, sag mal, was ist da eigentlich los?
Ja,
warum dauert das so lange?
Wenn wir jetzt nur jemanden kennen würden, der schon mal im Vatikan beim Papst war. Aber
und bei der Konklave.
Tja, kann man leider sich nicht aussuchen, nicht wahr?
Ach so.
aber
das waren vielleicht andere Räumlichkeiten.
Was ich im Trailer gesehen habe, die rauchen da im Vatikan. Die sind da am Quarzen, ne? Stimmt doch, ne?
Also oder? Die Menschlichkeit der Kardinäle ist Thema auch des Films.
Und kenne ich einen, der schon mal eine Zigarette im Vatikan. Aber ja, wie gesagt, er ist jetzt gerade nicht da. Aber vielleicht, aber Konklave habe ich tatsächlich auf dem Zettel auch.
Ja, also der interessiert mich tatsächlich auch.
Kann ich als einfach sehr, sehr guten ich sag jetzt mal ganz peinlich, Unterhaltungsfilm extrem empfehlen.
Okay.
Ja. Ralph Fiennes auch in The Voyage. Nein, gar nicht, war in The Return. Ich habe mich vertan. Gary, du hast den Trailer. Wir haben den Trailer gesehen. Was ist
das? Die The Return ist praktisch die der Heimkehrer ist da Odysseus.
The Return of Odysseus.
Also, ja, weil der Odysseus, der war ja
der war unterwegs.
Der war unterwegs.
Der war aber sowas von
ich
unterwegs.
Ich sag nur Zyklop.
Ich will eine Sache gerade erwähnen zum Thema Spoiler. Ich habe nicht gespoilert. Wenn ich nämlich sage, Konklave ist so wie Columbo, dann muss man nicht davon ausgehen, dass man jetzt von Anfang an direkt weiß, was alles ist.
Das hätte ich nämlich fast gefragt.
Das könnte nämlich jetzt so verstanden werden, dass das, was am Anfang... Nein, der Film macht ein großes Potpourri auf und man weiß überhaupt nicht, wie es sich weiterentwickelt. Das nur nebenbei. Aber es ist halt so ein ähnliches, ruhiges Szenario. Er, hier, da, dort. Und
das war ja immer das unfassbare...
Sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, das war, also ganz kurz auf Columbo, das war ja immer das unfassbare Modus operandi, dass du immer vorher... Das war ja nie ein Whodunit.
Nee, genau, das ist es
nämlich. How did he do it? How did he do it?
Nein, ich glaube, es ging wirklich immer darum, arm und reich, weil seine Dings waren immer reich, das waren immer irgendwelche Narzissten und so, und er war immer der Underdog mit dem schruppeligen Mantel und so. Da ging's, ich glaube, das ist ein ganz ziemlich sozialistischer Film irgendwie. So das Serie. Proletariat.
Spielberg hat doch eine Folge gemacht.
Hat eine Folge.
Die erste sogar, die erste oder zweite, richtig.
Und ich habe. Ganz kurz. Es gibt eine Folge, und ich glaube, es ist eine der ersten beiden, glaube ich, wo Peter Falk so ein Abhang runter muss. So, ja. Ne? Und du siehst ihn da oben stehen und du denkst, das geht doch nicht gut. Wie wollen die das jetzt machen? Und dann zeigen die, wie der da runter. Und er muss dann wirklich rennen. Du weißt ganz genau, das ist nicht geprobt, das ist jetzt echt. Ne? Ich habe als Kind schon so gelacht, und dann habe ich das kürzlich erst nochmal wieder gesehen. Ich habe mir, glaube ich, wieder 20 Mal angeguckt. Das ist so unfassbar lustig. Also Columbo ist echt.
Ja, ich liebe das auch.
Hat sich Peter Falk wahrscheinlich gedacht, Gott, da drücke ich mal ein Auge zu. Aber also Konklave.
Ja, Konklave.
Kann man sagen, ist der Papst katholisch? Die Frage wird beantwortet.
Es ist so ein bisschen Krimi also, in der Konklave.
Die Odyssee, also quasi die Nachgeschichte.
Achso, ja, da
passiert,
waren wir, genau.
Wenn Ralph Fiennes, also Voldemort war auf Tour, auf großer Fahrt.
Weil es war ja so, als Odysseus wieder heimgekehrt ist, da hat man ja nicht gesagt, Mensch, Odysseus, boah, das ist ja gut, dass du wieder da bist, wie war es denn so? Nein, man hat ihn, seine eigene Frau hat ihn nicht erkannt. Ja, und da gibt es ja dann diese berühmte Szene, die ich halt noch im Kopf habe, aus dem Kirk Douglas-Film.
Ja.
Wo er einen Pfeil durchschießen muss, und zwar durch, ich weiß jetzt nicht, wie viel Äxten, und die Äxte, die haben so eine Öffnung gehabt, und da musste, und die haben sich dann in so einer Apparatur, die haben sich halt immer so bewegt.
Für die Leute, die uns nur hören, Gary macht unfassbare Bewegungen jetzt, das ist wirklich, das ist Arithmie, ich habe keine Ahnung.
Und da musste er durchschießen, und er hat es als einziger geschafft, und da wusste seine Frau, jo, das ist er. Und Das Ding ist, dass ich das auch kenne von irgendeiner Filmfirma, die ihr auch garantiert tausendmal gesehen habt.
Klar.
Hat das als Logo.
Das ist dieses Logo, ja.
Wo diese goldene Figur und die
Spyglass.
Schießt das. Ich weiß es nicht. Deswegen habe ich das so präsent.
Ich sehe das vor mir.
Ja.
Mich erinnert das an Cüneyt Akin in Batal Ghazi. Da hat er so einen Flitzebogen mit drei Pfeilen. Dann kann er mal drei Leute erschießen, weil er
ist
drei
das ein
Pfeile.
Telugu-Film?
Nee, das ist so ein türkischer 70er Jahre.
Okay.
Cüneyt Akin war ja der türkische Action. Und der hatte auch in dem Film immer gute Waffen.
Mhm. Gary, du als sehr belesener Mensch, was die Odyssee und was die Heldenreise angeht. Du hast mich ja quasi da nochmal draufgebracht, dass diese Heldenreise sich ja quasi durch die komplette
Menschheitsgeschichte
als Menschen begonnen haben, Geschichten zu erzählen, gab es schon die Heldenreise.
Genau.
Ist schon, glaube ich, Homer war schon, glaube ich, der Erste, glaube ich, das.
Ja,
also Homer, nicht Homer. Also
ja,
Homer.
Nee, nicht.
Aber was ist das jetzt? Ist das dann, gab es sowas dann schon? Dieses, was ist das für eine Phase in dieser? Weil die Heldenreise sind ja mehrere Stufen. Das kann man auch nachgucken. Aber
so,
ist das jetzt was ganz Neues?
Naja, es ist in dem Fall, weil, wie gesagt, ich kenne das noch aus der Kirk Douglas-Verfilmung. Wie hieß es denn noch? Odysseus?
Die Fahrten des Odyssee.
Genau.
Ja. Odysseus, genau.
Ja. Da hat Kirk Douglas hingespielt und von daher wusste ich, war ich sofort im Bilder. Aber da wird dieser Teil wohl weggelassen. Da geht es dann wirklich nur um die Heimkehr. Und ja, das da macht man dann halt einen ganzen Spielfilm, der jetzt nur wieder nach Hause kommt.
Finde ich sehr, sehr, sehr interessant.
Ja, ich meine, mit dem Darsteller, also bitte, das ist, macht einen immer neugierig.
Du hast aber auch den Film, den neuen Robert Zemeckis schon gesehen. Here.
Oh, was ist das denn?
Ja, das ist eine ganz interessante, das ist tatsächlich eine Comic-Verfilmung oder
ich glaube, es ist ein Comic, ja.
Oder wie nennt man das noch? Graphic Novel.
Graphic Novel.
Ja, es ist ein Graphic Novel, ist es, glaube ich, besser gesagt. Also, naja. Also, habe ich gesehen und es ist ein ganz fantastischer Film, wie ich finde. Auch ein Film, wenn der im Kino läuft, da müsst ihr ganz schnell sein, weil der wird ruckzuck wieder raus.
Trotz Tom Hanks und Robin Wright?
Ja, genau. Also, eins muss man vorweg sagen, weil der Film, der steht und fällt mit diesem De-Aging.
Oh,
ne, was ja immer so eine Hürde ist, ne, wo man immer sagt, aber ich muss sagen, Zemeckis hat das jetzt echt hingekriegt. Also du hast da Tom Hanks und du denkst, jo, der könnte jetzt sofort den zweiten Teil vom Bachelor Party machen und also haben sie wirklich hingekriegt und der Film ist halt deswegen besonders, weil du hast eine Kameraeinstellung und dann geht das halt über mehrere Jahrhunderte. Also es fängt tatsächlich mit Dinosauriern an und es ist dann immer ein Teil aus diesem Bild. Und da siehst du dann immer die neue Zeit, die dann thematisiert ist. Also dann plötzlich, du hast gerade noch Dinosaurier da, dann hast du so, wie da die ersten Straßen gebaut werden und die ersten Häuser gebaut werden. Es erinnerte mich komischerweise so, es gibt doch bei Die Zeitmaschine, den alten mit, da gibt's doch diese Szene, wo er so immer Rod Taylor, wo er guckt und um diese Schaufensterpuppe im Wandel der Zeit.
Also
merkwürdigerweise hat mich das halt sehr daran erinnert. Und das ist dann praktisch die Geschichte von der Familie von Tom Hanks rum und Robin Wright. Aber es geht auch um andere Leute. Also es geht nicht nur um die.
Ist es so, ein gelungener Robert Zemeckis-Film?
Ich finde den gelungen, Aber er ist halt, ich bin gespannt, ob die Leute sich darauf einlassen. Es ist ein Film, auf den man sich einlassen muss. Weil das wäre genauso, als wenn jetzt hier plötzlich wirklich so ein Bild auftauchen würde und wir würden hier diesen Raum, wir befinden uns hier in einer Wohnung und ich bin mir sicher, das war früher mal ein Schlafzimmer. Verstehst du? Und dann siehst du plötzlich
von dem
Schlafzimmer und mit einmal bist du in den 70er Jahren, mit einmal geht dann die ganze Leinwand auf und du bist dann bei den Leuten in den 70er. Ja, also
es ist wirklich wie bei Zeitmaschine.
Es ist ein sehr, sehr interessanter Film, finde ich. Ein sehr melancholischer Film und ein sehr schöner Film, weil er so menschlich ist und so. Also ich finde ihn ganz toll.
Thilo, Robert Zemeckis, wie sieht man jetzt nach so vielen Jahrzehnten den Stellenwert von diesem Regisseur? Weil er hat ja nicht nur richtig tolle Filme gemacht.
Also objektiv betrachtet, auch wenn er nicht zu meinen konkreten Lieblingsfilmen gehört, muss man sagen, ist, glaube ich, Zurück in die Zukunft mittlerweile herangewachsen zu einem der beliebtesten Werke der Kinogeschichte überhaupt.
Absolut.
Das gilt jetzt nicht so für mich, obwohl ich da nichts antasten möchte. Ich finde ihn ganz toll. Hab den auch im Kino damals geguckt und war sehr zufrieden. Also fand den auch super oder so, ne? Aber ich beobachte das bei vielen plus minus 10 Jahre Gleichaltrigen oder vielleicht eher plus 5 minus 20, dass der so als Kernwerk dieses 80er Jahre Zauberuniversums gesehen wird.
So ein Go-To-Movie.
Ja, sozusagen. Viel mehr als alles andere, habe ich das Gefühl. Also mehr als Indiana Jones, mehr als Star Wars sogar zum Teil. Was daran liegt, dass Star Wars vielleicht zerwässert wurde die letzten Jahre. Ich bin kein Star Wars Kenner, Hater, nix. Ich habe da gar keine Aktien. Ich finde klassisch Star Wars gut, aber ich versuche das neutral jetzt mal zu beobachten. Und ich glaube, er hat mit Zurück in die Zukunft den einen der Top 10 Klassiker aller Zeiten. Meinetwegen eine Liste, die mit 1 bei Citizen Kane und bei 2 mit Vertigo weitergeht. Ich glaube, in dieser Liste müsste Zurück in die Zukunft mittlerweile drin sein, objektiv betrachtet.
Ein Film, der nicht kaputt zu kriegen ist, der nicht schlechter wird, der auch als Musical funktioniert, da haben wir schon
gesprochen. Ja, das habe ich hier gehört, in diesem Podcast,
das ist wirklich ganz toll. Aber ist hier, das habe ich noch vergessen zu fragen, Gary, das interessiert mich jetzt auch, ist das eine Art Sequel zu Forrest Gump oder sind es nur wirklich die beiden Schauspieler?
Das sind nur die beiden Schauspieler.
Okay, gut.
Nein,
was ist denn mit Forrest Gump jetzt nach all den Jahren? Forrest Gump wird 30 Jahre alt dieses Jahr.
Ich habe den einmal gesehen, ich fand den super. Als
ich fand den super,
aber nie wieder geguckt.
Ich habe ihn dann auf VHS gekauft und nie wieder gesehen.
Ich hab den auch auf VHS, diese weiße Hochkant.
Ja, genau. Ja, ja.
Ich habe den oft gesehen. Ja. Ist ein schöner Film.
Soundtrack, großartig. Ernst Silvestri. Genau.
Nein, also Zemeckis hat ganz tolle Filme gemacht und die meisten finde ich auch richtig klasse, auch von seinen Frühwerken. Hast du jemals I Wanna Hold Your Hand gesehen?
Nein.
Ja, das ist ein super Film. Handelt von vier oder fünf Mädels, ist Spielberg produziert übrigens, totale Groupies sind, also totale Fans von den Beatles. Und die Beatles sind zu dem Zeitpunkt aufgetreten bei Ed Sullivan. Ganz genau. Und sie schleichen sich in das Hotel rein. Und es ist ein großartiger Film mit Eddie Deason, der da auch noch mitspielt. Und wie heißt sie noch, die hinterher auch die Muse war von Brian de Palma. War das Karen? Nee, Karen Allen war es nicht.
Ja, ich weiß
nicht. Wie heißt die Frau nochmal?
In welchem Film?
Nancy Allen. Ja. Nancy Allen noch als junges Mädchen und großartiger Film. Und danach kamen ja dann auch Used Cars mit Kurt Russell und mit, wie hieß der alte Schauspieler noch?
Das ist jetzt aber vor Zurück in die Zukunft.
Das ist vor Zurück in die Zukunft.
Und die liefen aber nicht erfolgreich.
Nee, die sind total. Der eine war I Wanna Hold Your Hand, ist fürs Fernsehen, glaube ich, gemacht worden. Und Used Cars ist fürs Kino, ist total gefloppt. Ich fand den großartig. Das war einer meiner absoluten Lieblingsfilme.
Und dann kam die auf der Suche nach dem grünen Romance
genau.
in the Stone.
Da hat er dann richtig, weil er wurde angeheuert von Steven Spielberg für mehrere, oder er und Bob Gale, sein Kumpel, Drehbuchautor, die wurden angeheuert und die haben einen Flop nach dem anderen produziert.
Ja, ja.
Und und dann hat er Romancing the Stone gemacht und das war dann so ein Mega-Erfolg.
Und das Sequel dazu auch noch, ja.
Genau, also ich glaube, die Karriere von Robert Zemeckis, die geht wirklich so total steil, immer entweder total steil nach oben, Oscar, dann macht er wieder so Projekte, die wo du so das Gefühl hast, das macht er jetzt für sich. So Castaway, ich weiß nicht. Okay, das ist noch, war das ein Hit damals, Castaway?
Castaway war ein Hit.
Ist Castaway der mit Oliver Reed? Oder meinst du jetzt den mit Tom Hanks auf der Insel?
Oder heißt der Castaway? Nee,
Castaway. Mit Wilson.
Nein, das ist nicht der mit Oliver Reed.
Nein. Castaway heißt der.
Ja. Wie hieß denn der mit Oliver? Castaway ist der mit Tom Hanks.
Der ist auch Castaway.
Er ist auch Castaway, ja.
Er war im Gespräch für Who Framed Roger Rabbit? Weil der schon so früh geplant wurde, glaube ich, seit 83, 84. Und dann haben die gesagt, nee, den nehmen wir nicht, weil der hatte diese Flops alle.
Ja, genau.
Und dann hat er nämlich Romancing the Stone und Back to the Future gedreht. Mhm. Und dann haben sie ihn da wieder ins Boot geholt.
Genau.
Weil, Roger Rabbit, 4, 5, 6 Jahre, absurd lange. Die ganzen 80er haben sie da dran rumgewerkelt. Und war damals dann unterm Strich auch der teuerste Film aller Zeiten. Aber wegen dieser ganzen Jahre und Produktions...
Wegen dieser Lizenzen auch.
Und Roger Rabbit war... echt ein Gamechanger. Ja, also also ich muss sagen, dass Robert Zemeckis, man kann jetzt natürlich über ihn herziehen, wir sprechen ja immer von den Toten.
Wieso herziehen? Niemals will ich über den herziehen.
Reden wir mal von diesen ganzen computeranimierten.
Habe ich alles nicht gesehen.
Die toten Augen des Robert Zemeckis, der Polarexpress und auch die Weihnachtsgeschichte.
Aber er war der Erste, der es gemacht
hat. Ich weiß,
ja, genau.
Und das muss man ihm halt auch zugute halten. Und
ganz
jetzt
genau.
Scheint es sich ja dann quasi auszuzahlen.
Ganz genau. Also pass mal auf, ich sehe das so, dass das während James Cameron wirklich Jahrzehnte wartet, bis er sich hundertprozentig sicher ist, dass die Technik jetzt on par ist, so wie er sich das vorstellt, macht Zemeckis schon mal so einen Film, wie hier der Weihnachtsexpress.
Polar Express.
Ja, genau. Ne? Also, aber es sind beides Regisseure, finde ich, die das Kino, was das Technische angeht, auf jeden Fall weiterschubsen. Also das ist, und wie gesagt, also ich, für meinen Teil muss ich sagen, das De-Aging, ich meine klar, das Problem ist, wenn du Robin Wright siehst direkt vor der Kamera, du weißt, dass die Frau halt keine 20 mehr ist. Ne, deswegen kannst du sagen, ja, sieht man doch
nicht. Sie ist aber immer Butterblume. Sie wird immer Butterblume sein.
Ja. Jetzt mal eine Frage.
Den finde ich ja leicht überschätzt.
Das echt? Ja. Oh Gott, da reden wir die Teile.
Was ist denn Butterblume?
Butterblume ist ja The Princess Bride.
Princess Bride.
Braut des Prinzen.
Den finde ich geil.
Ja.
Ja. Ich weiß
im nicht, Kino gesehen letztens.
Rob Reiner.
Top.
Ja. Ja.
Sehr, sehr schöner Film. Was wollte ich sagen?
Wo waren wir jetzt?
Ja, Robert Zemeckis.
Ja.
Ja, also ich finde Romancing the Stone, dreimal Back to the Future und dann noch Roger Rabbit. Damit hat er drei, also insgesamt fünf Dinger am Start, die kann ihm keiner nehmen. Das ist Olymp hoch 10. Ne?
Rocken wir es mal runter.
Da kann er jetzt 10 Kackfilme drehen. Die stehen für immer in der Filmgeschichte.
Als Horrorfan, wie fandst du denn den What Lies Beneath? Das wäre ja der Film, der hat mir Albträume gemacht. Vor allem, das war ja ein In-Between-Film. Das war ein Film, den er gedreht hat, damit Tom Hanks abmagern konnte.
War ich damals mit einer Freundin drin im Kino, nichts erwartet, stand mir die Haare zu bellen.
Toller Film.
Wirklich toll, ja.
Also der kann was und das ist ein toller Regisseur, muss man jetzt einfach mal sagen.
Lass uns mal
dass er sogar Horror kann, ne?
Ja.
Lass uns mal runterrocken. Robert Zemeckis hat für uns den Uncanny Valley betreten, damit die anderen ihm folgen können.
Ja, damit die anderen ihn perfektionieren können. Ja. Er hat den ersten Schritt gemacht.
Ja, absolut. Ja.
Ich oute mich. Ich habe Beowulf und Polar Express nicht komplett gesehen. Nur mal im Fernsehen reingeschaltet.
Ja. Ich glaube, Polar Express habe ich gesehen.
Ich habe die Weihnachtsgeschichte, die Dickens-Geschichte mit Jim Carrey gesehen in 3D.
Genau, und die war super.
Das war auch Zemeckis.
Der Grinch mit Jim Carrey.
Nein, nicht der Grinch, die Dickens-Weihnachtsgeschichte.
Ja, den gab es ja auch noch.
Und der war gut.
Mit Colin Firth, der war sehr dunkel, das weiß ich noch.
Ja.
Der war sehr finster.
Aber Jim Carrey war super und
Werbung.
Das ist auch lecker.
Super. Das ist Watermelon Whale.
Ah, die Packungen sind auch sehr, sehr schön. Ja, aber es gibt Holy ja nicht nur in diesen Tütchen zum Probieren, sondern auch in diesen großen.
In diesen großen,
schönen, genau. Ja, und das Containern. Ist
dann, wenn man seinen Lieblingsgeschmack gefunden hat, dann hat man hier einfach mehr davon. Also
genau.
So,
und das Tolle ist bei Holy, es gibt nicht nur Energy.
Genau, das ist der Energy Drink.
Genau, das ist der Eistee.
Eistee und das ist Hydration.
Also
für Sport. Genau.
Aber man kann es auch
man kann es natürlich
Sport.
Auch so, aber das ja, ich ist ideal.
Sport machen nur, damit ich das trinke. Ich trinke das auch so.
Ja, du kannst das auch so trinken.
Ich kann das
aber,
auch so trinken.
Aber für Sportler ist das natürlich noch besser. Und,
ja, für Sportler für dich, ja.
Ich bin für Sportler, für Hochseilartisten.
Hochleistungssportler
wie mich ist das ideal.
Das Tolle ist, dass kein Zuckerzusatz drin ist, sondern auch kein Taurin, sondern der Zucker, der ist in diesen Produkten, ist natürlicher Zucker, also Fruchtzucker. Der ist sowieso drin. Das steht aber auf jeder Packung auch nochmal ganz genau drauf. Ja, weil Zucker ist ja, Gift würde ich nicht sagen, aber es ist,
ist nicht gut.
Ist nicht gut, nee. Das kann man sagen.
Das kann man sagen.
Und damit spart ihr euch auch den Zucker und ist lecker.
Ganz
hab
genau.
Ich ja schon gesagt, ja, ne?
Also, genau. Und wie gesagt, es gibt ja, wir haben uns jetzt einmal durch das Starter-Set komplett durchprobiert und das solltet ihr auch machen.
Das
genau.
Können wir euch empfehlen, da sind diese drei Sets dabei und hier dieses Gefäß, das kann man schön damit mischen, ist auch dabei, ne?
Genau, das Gefäß ist auch mit dabei beim Starter-Set.
Und geht einfach auf weareholy.com/sbs und ordert euch dieses Starter-Set. Ihr spart 20 Euro, wenn ihr das Set kauft, anstatt die einzelnen Produkte. Und weitere 5 Euro Ersparnis gibt es mit unserem Code SBS5. Und für 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung mit dem Code SBS5. Habe ich schon mal gesagt, sage ich gerne nochmal.
Genau, und für Bestandskunden gibt es 10% Rabatt. Und ich glaube, da muss man dann einfach den Code SBS angeben.
God, das ist so lecker. Ich könnte mich da reinlegen. Ne?
Ja, genau.
Mache ich aber nicht. Ich trinke das lieber. Prost. Holy moly.
Übrigens, eine Sache, die wir total vergessen haben. Im Moment ist ja noch Black Week. Das bedeutet, bis zum 2.12. gibt es das Starter Set Deluxe preisreduziert. Also unbedingt zuschlagen. Werbung Ende.
Wir waren zusammen in Gladiator 2.
Ja.
Wir haben schon auch auf unseren sozialen Kanälen darüber gesprochen. Wir waren uns ziemlich einig. Du hast was sehr, sehr, sehr Schönes gesagt. Und zwar, dass Gladiator 2 eigentlich das Gegenteil ist von Joker für Ladeux. Von der Anmutung her.
Also, ich finde, man muss immer so einen Unterschied.
Wir haben alle drei den Film
gesehen. Ich finde, man muss immer so einen Unterschied machen. Es gibt Leute, die haben nicht die Ansprüche, und die wollen auch nicht diese Universen erleben wie wir.
Ja, ja.
Die wollen am Wochenende, die haben gemalocht und die wollen am Ende des Tages wollen die schön was Buntes, Lautes, Schnelles, nicht Langweiliges sehen und dann ist das für die okay, das ist mehr so ein Funride wie im Freizeitpark.
Ja.
Ich bin großer Fan von Joker 2. Könnte ich jetzt eine halbe Stunde drüber reden. Ich fand ihn richtig geil. Ich kann aber jetzt natürlich nachvollziehen, dass die Leute, die am Ende am Freitagabend 15 Euro investieren, um ordentlich einen verbraten zu kriegen, dass die das scheiße finden. Ohne das zu werten.
Ja.
Die kriegen aber bei Gladiator, finde ich, ein gutes Ding geboten.
Ja. Genau das. Ja, ja.
Und genau. Was soll das denn?
Das, was draufsteht, kriegen sie auch.
Ja, da gibt's
doch den gleichen Film mit anderen Zutaten, schmeckt aber genauso.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich habe damals auch den ersten gesehen und ich fand den auch geil. Ich weiß aber, ganz, ganz viele fanden den scheiße und es gab wilde Diskussionen, warum Gladiator totale Scheiße ist. Und ich sag, ey Leute, jetzt chillt euch mal, er war doch ganz geil. Jetzt stelle ich fest, bei Gladiator 2 ist es plötzlich ein Heiligtum, der erste Teil. Das sind welche, die sagen so, das ist ein Klassiker, der ist der perfekte Film. Wo ich denke, die Diskussion waren 2000 anders. Da war genau dieselbe Diskussion wie jetzt über zwei. Ich muss objektiv sagen, na klar ist der zweite dann totaler Bullshit im Vergleich zum ersten. Er ist aber nicht langweilig.
Nein.
Und jetzt können wir natürlich endlos das auseinandernehmen, dass der Maskell da nicht die Ausstrahlung hat, dass keine Haie im Kolosseum war. Dann machen sich alle lustig über die Seeschlacht. Seeschlachten gab's.
Das gab es tatsächlich.
Das Nashorn gab es auch. Und deswegen, dann macht euch lustig. Es war bunt und laut und grell. Der Film geht 2,5 Stunden, kam er mir nicht nach vor.
Das stimmt.
Ja.
Ich glaube, auch diese Diskussion mit Joker, für Ladois und so weiter, mir ging es ja auch darum, dass ich gesagt habe, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch auch keine Meinung dazu bilden. Ja, aber bei Rotten Tomatoes steht das und das. Ja, das sind alles Einzelmeinungen. Und ich glaube, ob ein Film gut ist oder nicht, entscheidet nur eins. Und zwar die Zeit.
Ja.
Oder mit Udo Jürgens zu sagen, was ist Zeit?
Was ist
ein Augenblick,
Zeit? Ein Augenblick,
ein Stundenschlag. 1000 Jahre sind ein Tag. Und das stimmt nicht. Ich habe nachgerechnet. Das ist nicht richtig. Nein, aber ich glaube wirklich, dass, wenn man überlegt, dass Filme, die gefloppt sind im Kino, die keiner sehen wollte, Jahre später oder eine kurze Zeit später oder auch manchmal Jahrzehnte später erst zu absoluten Kultfilmen wurden. Wenn ich überlege, dass Labyrinth, Jim Henson, Bowie, dass der damals gefloppt ist 1986.
Das ist echt unvorstellbar.
Ist unvorstellbar heute.
Das ist unvorstellbar.
Ja, und heute sagt man, das ist einer der tollsten Familienfilme
ever. Absolut. Ja.
Ich habe mal gehört über Labyrinth, das Problem ist, dass Bowie das Baby entführt. Und das können kleine Kinder nicht ertragen.
Das kann sein.
Und es gibt manchmal so psychologische. Ich weiß, wie ich im Kino saß, da lief der Trailer von Dawn of the Dead. Da war ich ein Kind. Das fand ich nicht schlimm. Dann beißen die halt da die Schulter weg.
Ja. Oh Gott.
Aber jeder Trailer in den 70ern mit Lava, Vulkanen, Weltall und Weltuntergang, Katastrophenszenarien, habe ich nicht hingeguckt. Ich habe so weggeguckt.
Echt?
Ja. Aber hier so ein Zombie-Ding, nee. Ja, und deswegen Kinder flashen auf unterschiedliche Sachen.
Ja, absolut.
Ich habe mal wirklich überlegt, es muss doch in den 70er Jahren, als diese ganze Bali-Kino, Bahnhofskino-Rotation war, da liefen ja Katastrophenfilme und Pornos.
Ja, Pornos immer. Liefen, glaube ich, nicht im
Bali. Doch, also bei uns in Bochum schon.
Ja, Soft-Pornos.
Soft-Pornos.
Aber es gab doch extra. Ja, Soft-Porno. Aber es gab doch Porno-Kino.
Aber so Gloria. Sexfilme, sowas. Ja.
Nee, weil Porno-Kino war zum Teil ja so wie Prostitution. Das heißt, du hast eine 12 D-Mark teure Flasche Sekt gekauft.
Ja, genau.
Und
im Gloria war das
genau,
so. Ja,
und das
ja.
ist
Im
dann
Gloria war es
Gloria.
Gloria war das so.
Wo war das?
Da war das so.
Wo war das?
Auf der Rottstraße.
Stimmt.
Das ist das Gloria heute noch.
Ach, ja,
und da war das tatsächlich so. Da hast du dann Sekt gekauft und dann hast du
und dir... Und das war dann inklusive praktisch der Eintritt.
Aber im Bali-Kino war es ja so, montags Ingrid Steger, nackig.
Die und damalige Sydney Sweeney.
Ganz genau. Ja. Und dann am nächsten Tag dann Kung Fu. Dann wieder.
Jetzt muss ich kurz sagen, Sydney Sweeney ist natürlich auch eine tolle Produzentin und eine tolle Schauspielerin, aber sie, ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Problem, wenn sie sich so produziert, so, wo ich dann so sage, so, muss man das? Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht irgendwie ihr Vorgesetzter oder ihr Imageberater und so weiter, aber ich sage so,
Sydney Sweeney hat bei mir einen Stein im Brett, sagt man das auch?
Durch.
Stein im Brett,
durch
einen Film.
Durch den Film.
Immaculate.
Ja.
Weil sie hat nämlich Bahnhofskino Kino dadurch geschaffen.
Ja.
Ein Film, der überhaupt nicht Das, was die Leute an dem kritisiert haben, fand ich ja toll, dass er sich nicht für ein Genre empfehlen kann. Er bietet alles, ein buntes Potpourri an, bisschen Satan, bisschen Splatter, bisschen Gore, bisschen Folter, Anspielung an Hexen, bis aufs Blut gequält. Gequält wird, ist Simone Tabasco aus White Lotus. Die wird Herbert Fuchs-mäßig da in diesem Stuhl gequält.
Sydney Sweeney auch White Lotus.
Ja, genau. Sydney Sweeney ist ja in der ersten Staffel. In der zweiten ist Simone Tabasco.
Ich habe Sydney Sweeney wirklich gesehen in White Lotus und gleichzeitig in dem Angry-Video von den Rolling Stones. Wo ich dachte so, oh, jetzt ist die Frauenbewegung aber mal eben 50 Jahre zurück katapultiert worden, wo sie da in diesen Strapsen in dem Convertible über den Sunset Boulevard.
Ich finde, die hat ein gesundes Verhältnis zu Grelligkeit und so ein Ding wie Immaculate, den jetzt viele so scheiß, oh, der ist dann, kann sich nicht entscheiden, was soll das, totaler Quatsch. Ja, das ist totaler Quatsch, aber nicht langweilig. Und deswegen, ich mochte ihn sehr auf seine komischen 85 Minuten. Komm, ich biete dir noch ein. Ach, warte, was hatten wir noch nicht? Satan hatten wir noch nicht. Komm, hau auch noch raus. Verschwörung? Hier habt ihr noch Verschwörung. Alles rein.
Wie heißt der Santa Claus-Film mit Jack Black, der Satan-Film? Satan Claus? Heißt der Satan Claus?
Das kenne ich nicht.
Wo ein Junge aus Versehen nicht, er wünscht sich Santa, sondern Satan.
Der kommt noch, ne?
Ich habe den Trailer gesehen.
Ich glaube so.
Ist eine Komödie. Und verschreibt sich. Es tut mir total leid. Das ist eine Folge von Wellington Paranormal.
Ah, okay.
Das passiert in einer Folge. Da sitzt dann halt in so einer Mall, sitzt dann auf dem Thron nicht Santa Claus, sondern Satan. Ja, er hat sie verschrieben. Und ich dachte so, hallo? Ich meine, das ist eine Folge von... Apropos Wellington Paranormal, du hast die neue Serie von Taika Waititi gesehen? Also nicht Time Bandits oder was ist das, was du gesehen hast?
Interior Chinatown.
Was ist das?
Also ich habe die erste Folge gesehen, die ist auch von Waititi Regie geführt es ist im Grunde so ein Kung-Fu. Also jeder, der Kung-Fu-Filme so aus den 70er, 80er, 90er Jahren liebte, der kommt da auf seine Kosten.
Hat das
Jimmy O. Young, das ist ein Komiker-Kollege von dir, den wir aus Silicon Valley kennen.
Ach ja, ist das der den wir super Rolle ist das gespielt. Ist das jetzt der den wir bei Saturday Night gesehen haben? Jetzt.
Jimmy O. Young, ich weiß nicht, ob der.
Hat denn diese Serie den typischen Taika Waititi-Humor?
Time
Bandits.
Es ist eigentlich, es kommt mir ziemlich straight wie ein wirklich so ein Kung-Fu-Film rüber.
Okay.
Also es geht, der deutsche Titel lautet übrigens, im Englischen heißt der Interior Chinatown, was sich darauf darf, dass die Überschrift bei einem Drehbuch von einer neuen Szene Interior oder Exterior.
Ja.
Darauf bezieht sich das.
In, außen.
Interior, in oder außen. Interior, Exterior. Chinatown. So, und im Deutschen heißt der Film Chinatown-Experte.
Was?
Tja.
Aber ich meine, okay, weißt du, ich denke dann auch immer im zweiten Gang. Wie hätten sie es auch übersetzen sollen? Verstehst du? So,
vielleicht gar nicht.
Manche
Übersetzung ist auch genau wie aus Warminds oder Infested wird jetzt Spiders. Ihr Biss ist tödlich.
Ja, die Deutschen brauchen immer noch so einen Satz dabei. Ihr Biss ist tödlich.
Jetzt nee, erst recht.
Es ist nicht nur so eine Winkelspinne, eine gefährliche Winkelspinne.
Unbewaffnet, ungefährlich. Ja. Moment mal, Winkelspinnen machen gar nichts. Winkelspinnen sind, das ist die gemeine Hauswinkelspinne ist nämlich nicht gemein.
Genau.
Die macht nämlich gar nichts, nur Eindruck.
Ja, das stimmt.
Und den macht sie aber richtig.
Aber das ist mit diesen Handsman-Spinnen aus dem Dschungelcamp, glaube ich, auch so, ne?
Ja, ist, glaube ich, auch.
Die
ja.
sehen imposant aus,
hab
machen
nichts.
Gesehen. Ja, diese Riesenteile, die klettern immer so übers Gesicht.
Diese Wäschespinnen oder was?
Das ist im Dschungel. Das ist wirklich schlimm. Die kriegen so eine Glaskuppel auf den Kopf und dann packen die Skorpione und riesige.
Habe ich nicht gesehen.
Keine Situation, auf die man neidisch sein kann.
Thilo hat Anora gesehen.
Anora, super.
Erzähl mal.
Auch nur geguckt, weil alle sagten, es ist gut.
Worum geht's konkret?
Der Film wird sehr viel mit Pretty Woman verglichen.
Okay.
Und jetzt sag ich mal so, ich spoilere jetzt mal die ersten 30 Minuten, das ist aber nicht schlimm. Das ist so die ersten 20, 30 Minuten.
Haben wir denn 30 Minuten Zeit?
Die ersten 20, 30 Minuten sind so wie Pretty Woman in Realität unter Umständen.
Okay.
Inklusive dem Happy End, sag ich mal. Aber dann geht der Film noch 2 Stunden.
Wow.
Okay. Und ist wirklich witzig. Ich hätte nicht, in erster Linie ist er für mein Empfinden sehr witzig gewesen. Und er hat so Figuren aus dem Leben. Also es gibt Figuren, die auf dem Papier sich lesen wie Klischees. Mhm. Aber die Berufe haben, die ja nun mal existieren. Zum Beispiel Schläger vom Chef,
ja.
Bodyguard, Henchman, Nackttänzerin oder Oligarchensohn. Mhm. Und dann sind die Menschen in dem Film aber alle nah an der Realität und es ergeht sich nicht in Grausamkeiten oder nur in Unmenschlichkeit, sondern es ergeht sich in so einem Potpourri aus Alltagssituationen, die so passieren und die zum Teil auch nicht richtig gut laufen. Und das ist einfach ein sympathischer Film. So.
Okay. Wer spielt da mit? Gibt es bekannte Gesichter, Stimmen?
Also? Ich kannte diese Hauptdarstellerin aus Scream 5. Mickey, wie hieß sie denn nochmal?
Aber es ist jetzt kein A-Lister, kein Star, der den Film jetzt irgendwie... Okay, deswegen sollte man den Film vielleicht auch gerade...
Sean Baker hat einige Filme gedreht, die von vielen sehr verehrt werden, die ich alle nicht kenne. Das ist jetzt für mich aber etwas, was ich entdecken werde, wo ich jetzt nochmal... Florida Project ist, glaube ich...
Das mit Willem Dafoe.
iPhone-Film. Ja.
Ja. Der iPhone-Film?
Ich glaube, Florida
ist auf dem Project iPhone gedreht.
Ist der erste Spielfilm.
Mit Willem Dafoe, der außerhalb von Disney World spielt.
Das kann sein. Ich habe den nie gesehen, aber das ist, glaube ich, der erste Film, der komplett mit dem iPhone gedreht wurde.
Ich will nichts Falsches sagen, weil ich die alle nicht gesehen habe und er wird rumgereicht als Regiehoffnung und Anora hat, glaube ich, auch die Goldene Palme gewonnen. Kann das sein, ja?
Ich habe mich nur jetzt immer gefragt, wer ist eigentlich dieser Oligarchen? Oliver Garchen, hallo.
Ja.
Apropos Klassiker, Gary hat Red One gesehen. Warum hast du dir das angegeben? Ja, ich brauchte jetzt mal einen schönen Übergang. Wir müssen, Gary, guck mal, du bist kurz vor 60. Ich muss das jetzt mal sagen. Die Zeit schreitet voran.
Ja.
Das ist auch Lebenszeit.
Du meinst, ich hätte die besser verbringen.
Du hättest den Film angucken können, den ich vorgeschlagen habe. Ja. Da hätten wir drüber sprechen können. Nein, aber Red One, The Rock, Chris Evans.
Wenn man jetzt noch 3 Stunden zu leben hätte.
Ja. Genau so.
Nein, dann wär das
Totbett. Und du hast so ein paar Filme zur Auswahl.
Dann wäre Red One garantiert nicht dabei. Aber, wir warten aufs Christkind. Und da läuft ein...
Tun wir das? Oder ist das jetzt...
Was? Wir warten aufs Christkind und
aber das war doch so ein Special immer.
Ja.
Wir müssen Zeit totschlagen, bevor es Bescherung gibt. Ist Red One tatsächlich sehr unterhaltsam?
Pass auf, meine Frage konkret. Ich habe immer so.
Der Film ist total Banane, aber er hat auch wirklich richtig gute Momente. Zum Beispiel, er hat eine super Szene mit Krampus. Da verrate ich jetzt auch nicht zu viel.
Ja, ist im Trailer drin.
Und das Make-up ist großartig.
Gary, also wirklich. Das Make-up und da ein Krampus drin, wirklich.
Das Make-up vom Krampus, oder was?
Finde ich gut.
Ich habe so eine Kinderfrage, was mich wirklich interessiert daran. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Doch, es gab aber diesen Dudley Moore-Film, ne? Santa Claus, ne? Habe ich auch nicht gesehen. Gibt's da so Szenen in der Weihnachtsbäckerei? Auf dem Polarstern?
Ne, das spielt ja alles komplett auf der Erde.
Nee, dann muss ich nicht sehen.
Er ist witzig, er ist unterhaltsam, ist jetzt absolut nichts Anspruchsvolles, wirklich überhaupt nicht. Und man hat so das Gefühl, das ist eher ein Vehikel für Ryan Reynolds als für
Du meinst, Ryan Reynolds hat abgesagt.
So wirkt das so.
Naja, er hat ja schon den Weihnachtsfilm mit Will Ferrell gemacht.
Ja, genau. Ja.
Und, hätte der die Rolle von The Rock spielen sollen?
Nein, nicht von The Rock, von Captain America, von Chris Evans. Ja.
Ah, okay.
Das
also,
The
Red
Rock,
One.
Ja, kann man sich angucken, wirklich, wenn gar nichts anderes geht. Und wenn man ein 9-jähriges Kind hat, was jetzt, und man muss jetzt 2 Stunden totschlagen, dann...
mit sowas
unter
muss ich
Umständen.
Arbeiten, Thilo.
Unter Umständen.
Ja, wenn man 2 Stunden totschlagen will, wenn man jemanden totschlagen will, dann den Film.
Und da,
ja.
muss ich sagen, bin ich eingeschlafen. Also ich
andere mögen Immaculate nicht. Das ist, das muss man.
Und ich muss mal sagen, hier den Dings als Weihnachtsmann, wie heißt er?
J.K. Simmons.
Ja, J.K. Simmons als Weihnachtsmann ist schon sehr witzig.
Oh,
also,
okay, der spielt den?
Ja.
Rastet der dann auch so aus?
Nee, er wird ja entführt.
Ah,
die müssen ja den Weihnachtsmann dann finden, The Rock. Also es ist wirklich, Ich habe so aus Spaß gesagt, das ist so ein bisschen hier Fast and the Furious trifft auf, weiß ich nicht, auf einen Weihnachtsfilm halt, ne? Und dann hinterher stellt sie sich heraus, es ist tatsächlich von dem Drehbuchautor von The Fast and the Furious.
Ich habe gedacht, das ist ein gewagter Pitch, aber das ist leider sehr geil, Gary.
Guckt ihr manchmal dieses Pitch-Meeting? Kennt ihr das?
Ja,
Pitch-Meeting? Oh Mann, das ist so wohl zum Lachen noch.
Ist das auf YouTube?
Bei YouTube Pitch-Meeting von Screen Rant. Wo er immer denn derselbe, ich weiß den Namen gerade nicht, wo er selber praktisch den Autoren spielt, der das pitcht. Immer von Filmen, die existieren. Und dabei natürlich dann so, sagen wir mal,
ach, ja.
Doch, das hast du auch mal gesehen.
Apropos J.K. Simmons, spielt auch eine Rolle in Saturday Night.
Ja.
In dem Film, auf den wir uns sehr drauf gefreut haben, als große Saturday Night Live-Fans.
Ja.
Das ist, kann man sagen, nicht John Landis, fuck, Jason.
Jason Reitman.
Jason Reitman, der Sohn von Ivan Reitman, genau. Also aus der Saturday Night Live, ja, aus dem Universum.
Der war tatsächlich, weil er wollte unbedingt mal als junger Mann wollte er Autor sein bei Saturday Night Live und da hat sein Vater dann dafür gesorgt, dass der mal so für einen Monat oder so mal mitlaufen kann und also der hat da tatsächlich Erfahrung gesammelt.
Er hatte Handwerk.
Aber da, das war lange, also es war vor vielen Sporen. Jahren. Das war vor vielen Jahren.
Es geht um die letzten 90 Minuten vor der ersten Saturday Night Live Folge.
Genau. Und was für ein Chaos da.
Wir haben den Film gesehen, er lief in Amerika im Kino. Ob er in Deutschland
jemals zu sehen
ins Kino, sein wird. Also er wird wahrscheinlich auf irgendeinem Streamingdienst zu sehen sein.
Der will plötzlich bei Amazon, bei Prime auftauchen.
Und ich muss sagen, es ist natürlich für Leute, die Saturday Night Live Fans sind. Ich habe mir dann die erste Folge auch nochmal angeguckt, die ja dann quasi direkt, dann kann man ja quasi nahtlos dann im Anschluss sehen. Also der ganze Ton, die ganzen Sets, das stimmt alles. Die Schauspieler sind super besetzt, finde ich auch. Also auch der
hat ein super Tempo, der Film.
Hat ein sehr hohes Tempo. Der Lorne Michaels Darsteller, das ist der gleiche, der auch bei Fablemans
den
Spielberg spielt.
Ja.
Genau. Dann haben wir noch den, sehr schön als Chevy Chase, das ist der Kollege, der bei Gotham den Riddler gespielt hat, bei der Gotham-Serie.
Okay. Ja, ja.
Und also ganz, ganz tolle Sachen dabei, also sehr, sehr, sehr gut besetzt und ich finde, die Charaktere sind auch alle gut getroffen, wenn man sie kennt, also Dan Aykroyd, wie der ihn nennt, Belushi und die ganzen hier, Gilda Radner und so weiter. Milton Byrne und George Carlin, fantastisch. Aber ich muss sagen, der Film hat etwas nicht, was Saturday Night Live für mich ausgemacht hat immer, und zwar Komik. Er ist nicht so richtig lustig.
Ich glaube, da müssen wir mal wirklich so ein paar Schritte zurückgehen. Wir hier in Deutschland, woher kannten wir Saturday Night Live denn? Wir kannten
MTV.
Überhaupt nicht.
MTV, als
es
MTV
kam
Kabel
später
war.
Mal bei MTV, aber das erste Mal haben wir die Saturday Night Live Komiker haben wir kennengelernt durch die Filme. Blues Brothers,
Ghostbusters,
zum Beispiel Meatballs,
ja.
Also Babyspeck und Fleischklößchen.
Caddyshack war auch so ein Ding.
Caddyshack. Ich werde nie vergessen, wie, obwohl, das war ja National Lampoon.
Das war National Lampoon.
Genau.
Ähnliche Geschichte.
Caddyshack ist National Lampoon.
National Lampoon. Ja. Und ich weiß noch, als bei Babyspeck und Fleischklößchen stand ganz fett Bill Murray in richtig fetten schwarzen Buchstaben. Du hattest, selbst als Kind hattest du das Gefühl, ich müsste den kennen, der muss berühmt sein in Amerika. Und da war es halt auch schon. Ne? Und und daher kennen wir Saturday Night Live. Und dann Jahre später kamen die dann auf MTV, die einzelnen Folgen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich bin ein großer Saturday Night Live Fan, einfach auch wegen der ganzen Kultur, wer da alles draus erwachsen ist.
Ja.
Aber Saturday Night Live ist nicht immer komisch. Also erstens mal, die Sketche nehmen kein Ende.
Ja.
Sie haben keine Pointe, was ja in Deutschland sowieso ein großes Problem ist.
Und das war der große Unterschied auch mit Python. Weil sie haben sich natürlich, Lorne Michaels hat sich natürlich auch, wie alle damals, Anfang der 70er, in der 60er an Monty Python orientiert, weil Monty Python einfach ein Erdbeben war, was Comedy anging. Und Monty Python konnten halt schneiden, weil es gefilmt war. Und Saturday Night Live war ja Saturday Night Live. Deswegen hieß RTL Samstagnacht auch irgendwann mal nur noch RTL Samstagnacht. Hieß ja am Anfang RTL Samstagnacht Live. War das eigentlich jemals lizenziert? Richtig?
Das weiß ich nicht.
Das glaube ich nämlich nicht.
Ich weiß noch, als ich
du hast freier Autor. Du hast bei RTL Samstagnacht
Autor. Genau, da war ich mal für einen Monat oder so, war ich mal freier Autor da. Und da weiß ich noch, da habe ich, die hatten halt diesen, ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, die hatten da halt diesen Raum, wo diese ganzen VHS-Kassetten von Saturday Night Live, also wirklich die Originalkassetten, standen. Und das war so ein gekühlter Raum, was so ein Archiv. Und das war großartig. Da habe ich mir, konnte ich irgendwo rausgehen. Da war ich wirklich wie so ein Kind im Bonbonladen. Also es war toll.
Also was das Making of oder die Origin Story einer Fernsehshow angeht.
Die jetzt ihr 50. Jubiläum feiert. 50.
Jubiläum.
Deswegen auch.
Genau, ne? Deswegen auch. Dann müssen wir aber auch nochmal reden, vergleichbar mit Studio 60 on the Sunset Strip und mit 30 Rock natürlich, was ja auch hinter den Kulissen von so einer Comedy-Show spielt.
Und was auch von Saturday Night Live ist ja, 30 Rock ist ja auch produziert von Lauren Michaels und Tina Fey, die einer der Chefautorinnen von Saturday Night Live spielt da die Hauptrolle und ist die Showrunnerin gewesen. Und
die Sachen sind schon akkurat, das stimmt auch so alles. Da ist irgendwann mal die
das Ding ist runtergefallen, die Beleuchtung ist runtergefallen. Und so. Und die wollten das unbedingt pflastern, um halt dieses New York-Feeling zu. Also das stimmt schon. Also sehr, sehr akkurat.
Ist es denn wirklich ein richtig guter Film geworden?
Also ich finde den toll. Ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen und ich meine, okay, klar, ich gucke den durch die Fan-Linse finde sowas ja dann immer toll, vor allen Dingen mag ich ja auch, das ist ja so ein bisschen wie Aaron Sorkin, so alt, da ist ja ständig labern irgendwelche Leute und es geht über, finde die Version, die wir gesehen haben, war merkwürdig abgemischt, ich fand die Musik war sehr dominant, du hast manchmal den Dialog nicht richtig verstanden.
Nervig, es hat auch ein komisches, also es ist sehr schnell getaktet, das Pacing ist sehr anstrengend und die Musik macht es nicht entspannter.
Aber das Interessante ist, das ist ja ein großes Ensemble und da kriegt aber jedes Ensemble-Mitglied kriegt so seine paar Minuten, wo es glänzen kann und nein, ich finde den toll, also jeder, der sich dafür interessiert, wie damals so eine Comedy-Sendung, man muss ja auch, das ist ein ganz großes Thema in dem Film, es geht ja wirklich so wie damals das neue Hollywood, also Spielberg, Coppola und so, wie die ja auch alles auf links gekrempelt haben, hat ja auch Saturday Night Live, die existierten ja nur, weil es die Verträge neu ausgehandelt wurden zwischen Johnny Carson und NBC.
Ja.
Und da wollte halt NBC Johnny Carson zeigen, hör mal, wir können auch anders. Ne, wir können auch anders. Ne?
Deswegen
und,
ruft Johnny Carson auch zwischendurch mal an.
Genau.
Ich meine, diese Late Night Wars zwischen Letterman und Leno, das ist ja auch mal verfilmt worden, ne?
Als Fernsehfilm.
An Conan O'Brien hat sich noch keiner dran getraut.
Ja, an Conan O'Brien, aber der war ja da lange Zeit, dass das eigentlich
auch
so
Conan O'Brien, Autor bei Saturday Night Live.
Saturday Night Live, ja. Also aus Saturday Night Live, Jim Downey ist ein super, Norm Macdonald. Es gibt ganz
Mike
tolle
Myers,
Phasen, Mike Myers, Billy Crystal war viele Jahre.
Jason Sudeikis
also
jetzt.
Also da kommen ganz viele Leute, die uns wirklich auch, würde ich mal wirklich sagen, Comedy-mäßig wirklich sozialisiert haben, die kommen aus Saturday Night Live. Wie gesagt, da ist nicht alles lustig und vieles denkst du, was? Aber,
ich habe eine Frage. Also du sagst es gerade, oder ihr, das spielt jetzt nur während der letzten Ausgabe. Das heißt, ist das dann...
Nein. Es
vor
ist
der
die,
ersten.
Vor der ersten. Das sind die 90 Minuten, bevor die Klappe geht.
Ah.
Und da kommt auch wieder Willem Dafoe ins Spiel und sagt so, jetzt sind wir on air.
Ja.
Genau. So, wir wissen ja, was passiert.
Das heißt, es wird aber auch nichts aus der ganzen Geschichte zusammengesampelt. Es kommen dann auch nur, sagen wir mal, Stars, Promis, dargestellt durch Schauspieler, klar, oder Schauspielerin, kommen nur drin vor, die auch wirklich in der ersten Sendung dann stattgefunden haben.
George Carlin, Andy Kaufman, wie heißt der Bobby,
Die Band.
Wie lange ging denn so eine Sendung?
Die Sendung selber? Saturday Night Live oder der Film?
Diese Sendung, ging die dann 3 Stunden? Oder?
ich glaube, die haben sich am Anfang noch
da war ja noch Jim Henson noch dabei. Ja,
Jim Henson war noch dabei. Das war eine sehr, sehr experimentierfreudige.
Billy Preston. Nothing means nothing. Ja. Ja, und das ist, das heißt, diese ganze Vorbereitungsphase siehst du nicht. Wie ist er auf die Idee gekommen? Wie sind die Leute zusammengecastet? Es gibt keine Rückblenden, es gibt keinen Zeitraffer. Es ist quasi eigentlich in Echtzeit,
ja,
sozusagen.
So, ne? Fast, ja. Ja, würde ich sagen. Ja. Ja.
Und das
ja.
ist alles sehr gritty, als alles 1974 halt, ne? Mhm. Und ja, also für Fans auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Und ja, was haben wir denn noch? The Penguin haben wir zu Ende geguckt, jetzt
ja.
können wir kurz nochmal sagen.
Ja.
Ich hatte ja gesagt, also ein Film hätte mir auch gereicht, aber ja. nach dem Finale muss ich sagen, das Finale war schon.
Ja, es war schon, es war wirklich eine tolle Serie. Also ja. die hat mich, ich war auch total skeptisch, weil ich gedacht habe, ja, kann ich dabei bleiben, aber die beiden haben das echt, ja. Also Colin Farrell und
Stina Miliotti.
Ja, Miliotti, den Namen ja. vergesse ich ja. immer. Die sind wirklich großartig. Unfassbar gut, ja. Und aber auch der ganze Look and Feel von dem Film. Ja.
Es hätte ein bisschen gerafter sein können, aber
ja.
so. Du ja. bist ja gar nicht so serienmäßig, ne, oder?
Nee, ich habe aber tatsächlich gehört, dass Pinguin super geil sein soll.
Ja.
Von vertrauenswürdigen Personen.
Ja. Das ja. kann man durchaus.
Und den würde ich auch gucken. Wo kann ich es überhaupt sehen?
Auf Wow. Wow. Übrigens, auf Wow ist nicht mehr It's Always Sunny in Philadelphia, aber dank Gary habe ich es wiedergefunden. Nämlich
bei Prime.
Ist bei Prime. Also ja. wenn ihr
den Pinguin bei Prime. Dann
nein. Wir sind gesprungen. Willkommen in unserem Podcast. Also, auf Wow läuft The Penguin.
Ja, aber pass auf, ich grätsche direkt rein, weil ich habe White Lotus auch nicht auf Sky, auf Wow. Paramount, keine Ahnung, ist Wow gesehen, Wow. sondern Wow. bei Prime.
Okay.
Dann habe ich zwar dafür bezahlt.
Ja.
ja.
Gut,
ja, ja.
aber ich konnte es halt gucken.
Ja, ja.
Ist das mit dem Pinguin möglicherweise auch so, dass ich dann
das
halt dann...
Das kann sein, ja. Das kann
weil der
das
die kommt ist jetzt irgendwann. Durch die Serie.
Ja, das kommt ja, irgendwann.
Da würde ich sagen...
Irgendwann ja. kommt das. Das ja. ist ja sogar auch manchmal so, also zumindest ist es bei Disney so und ich glaube bei Barry ist es auch so, dass die Sachen dann irgendwann tatsächlich auch feststofflich irgendwann mal erscheinen.
Ja, hoffentlich.
Ne? Also das wäre auf jeden Fall... Ist Always Sunny in Philadelphia, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist jetzt bei Prime die... subversivste, ja, was ist es, Sitcom? Es ist ein großes Fest.
Eine Serie, wo du wirklich wahllos irgendwo reinhauen
einfach,
kannst.
Einfach
und,
reingucken.
Und,
guckt euch das
gucken.
An.
Also man muss das nicht chronologisch gucken.
Nein,
absolut.
Es ist auch wirklich ist eine Antidote gegen dieses ganze Political Correctness und so weiter. Ja, nein, sie zeigen, dass man das auch immer noch machen kann. Natürlich, der große Star, der in der zweiten Staffel dazukommt, Danny DeVito,
ja,
da kommen wir wieder zum Penguin, ja. Und herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday, Danny DeVito, 80 Jahre alt geworden.
Ja.
Meine Fresse.
Ja.
Was für ein großer Mann.
Ja.
Muss ich jetzt einfach mal so sagen.
Und ich, wenn du dir wirklich mal, da gibt's ja Folgen bei Always Sunny, wo du denkst,
das machen die nicht.
Ohne Scheiß.
Nein, das machen die nicht. Das machen die
ich
nicht.
Sag nur Sofa.
Ja,
also,
ist der Sofa, ja.
Die Folge mit dem Sofa, wo ist er in dem Sofa drin ist.
Wir spoilern das jetzt einfach, um euch das
komm,
auch mal ein bisschen
ja,
später zu
komm,
machen.
Weil
er kommt irgendwann mal aus einem Sofa raus und es ist... Also ich glaube, es ist zu vergleichen mit Ace Ventura, wenn Jim Carrey aus dem Rhinoceros-Arsch
ja,
rauskommt.
Es ist noch bizarrer, weil ja. Danny DeVito total verschwitzt und komplett nackt ist. Komplett nackt. Der wird aus diesem Sofa, kommt der raus, als wenn das Sofa ihn so
gebiert,
ganz genau. Es ist so bizarr und du denkst, Danny DeVito
auf dem Spielplatz in dem Klettergerüst festklemmt? Hast du die Folge gesehen? Oh, die ist auch total großartig. Also das ist so, ja, großartige...
Also vor allen Dingen, es ist auch immer wieder schön zu sehen, für mich so als Autor, es ist immer das gleiche Muster.
Ja.
Die behaupten immer irgendwas total Doofes und dann entspringt immer zwischen diesem Cast immer irgendwie so ein Wettbewerb, wie sie alle besonders doof sein können und besonders ja und dann kommen halt diese wildesten Sachen raus.
Ja.
Alles unglaublich.
Also sie gehen wirklich nicht den Weg des geringsten Widerstands. Sie hauen wirklich,
ja,
du denkst, nee, und dann doch, wir machen
ja,
das
ja,
jetzt.
Das ist
wirklich
unfassbar.
Toll. Auf Prime läuft Crazy House. Und
ja,
den haben Thilo und ich gesehen.
Ja,
Gary hat sich für Red One entschieden.
Nein.
Das ist also
man weiß nicht, wofür es gut war.
Es ist, ein Film mit Nick Frost, bekannt aus Shaun of the Dead und vielen anderen Filmen.
Das ist der Dicke.
Und ein Wiedersehen endlich mit Alicia Silverstone.
Oh, okay, okay, genau, okay. Ja. Spielt sie seine Frau?
Sie spielt seine Frau. Oh. Und das Ganze ist auf Deutsch übersetzt worden von unserem lieben Freund und Kollegen Ole Lehmann. Der hat das deutsche Synchronbuch geschrieben.
Ach, deswegen, der Ole, du.
Deswegen bin ich draufgekommen. Ja, was ist es? Es fängt als Sitcom an und wird
es
zu einem...
Es fängt vielversprechend an. Als Sitcom, klassische 90er-Jahre-Sitcom oder 80er-Jahre, eine nette... Es ist offensichtlich eine Variante von El Bundy, ja. Mhm. Und ja, wird dann zu so einer Home-Invasion-Splatter-Geschichte, die...
Funny Games.
Ja, Funny Games in wahnsinnig echt? Schrill. Ja, 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 sind die Regisseure von den... New Kids Turbo, die holländischen. Das ist ein holländischer Film.
Ein holländischer Film. Das wird immer besser.
Ja, ja, mit Nick Frost und Alicia Silverstone.
Ein holländischer Film.
Und der fängt auch an in 4:3, ne? Und das ist auch wirklich so schön studiomäßig alles ausgeleuchtet. Man spürt es. Es wird auch gesagt, hier guckt ein Publikum zu.
Ja.
Die Sitcoms sind ja immer vor Publikum aufgezeichnet worden und so. Ja, es hört sich besser an, als es ist.
Ja, es wird dann leider ein bisschen, es ist sehr viel Splatter und sehr viel.
Ich kann auch diesen Splatter nicht mehr sehen.
Ich glaube, die Gewichtung zwischen.
Das will was heißen.
Die Gewicht, ja, ich gucke wirklich gerne Terrifier 2, 3, da gehe ich ja rein und habe auch einen Deal, dass mir jetzt wirklich was geboten wird.
Ja.
Aber dass jeder Film auch subtile, ich meine, Smile 2, warum ist der ab 18? Warum muss da so viel Splatter sein? Das finde ich eher so, Splatter ist plötzlich. Früher war es ja eine Bremse. Ja? Das Splatter drin, dann schränken wir unser Publikum ein. Jetzt ist es ja, Splatter wird ja genommen, um das Publikum zu erweitern. Offensichtlich ist das ja jetzt ein Trend. Ist ja alle, ich habe nichts gegen Splatter, um Gottes Willen. Es begegnet uns ja überall gerade, auch wo es meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt
einen Film verbessert.
Wenn ich Art the Clown gucke, dann möchte ich auch, dass der ordentlich hinlangt, so, ja? Aber bei Smile, was ja subtiler Grusel ist, oder auch einen anderen Film, den wir vorher nicht ganz allzu langer Zeit gesehen haben, ich möchte meinen ein paar Stunden, langt dann auch hin, wo ich sage, warum? Und Crazy House badet da drin. Also im Gore, im Splatter.
Das stimmt.
Und wenn das jetzt lustig ist, wenn du dann so ein Brain Dead, einer meiner Lieblings-Splatter-Filme sowieso.
Ja. Shaun of the Dead,
wenn du da richtig auf den Punkt kommst und das ordentlich, aber wenn das einfach so abläuft und dann,
es gibt
das wird von 4:3 dann auch in das hat mich auch gestört, der Formatwechsel. Ich hätte, wenn dann das alles gerne in diesem 4:3 Sitcom Style weitergesehen, weil der Splatter kommt im Großen und Ganzen erst, wenn es umschaltet auf 2, 3, 5. Das funktioniert
nicht immer. Ich fand ihn trotzdem als Nicht-Splatter-Fan auch, ja, okay, ich habe leider...
Ja, aber sind da gute Gags?
Ja, das ist, was du halt sagst, es ist halt dieser New Kids on the Block, New Kids on the Block Humor. Wer kennt ihn nicht? New Kids Humor, das ist auch nicht so meins. Ich finde die Chemie zwischen Silverstone und Nick Frost auch nur, es ist halt, weil es halt alles so überzogen gespielt ist. Und da fand ich halt, dass bei WandaVision dieses Element der Sitcom, dass da eine Sitcom parodiert wird oder verschiedene Fernsehformate parodiert werden, wie jetzt auch bei Agatha All Along ja auch der Fall ist. Eine Serie, die ich ganz, ganz toll finde als Spin-off von WandaVision. Ganz, ganz toll. Da wird auch anders mit dem Sujet umgegangen. Hattest du denn Late Night with the Devil gesehen?
Ja, den finde ich geil.
Ja, und das würde ich jetzt nämlich gerne von dir wissen, wie du da den Vergleich ziehen würdest von Crazy House und Late Night with the Devil. Ist das überhaupt zu vergleichen oder würdest du sagen, vergiss Crazy House, guckt euch lieber direkt den an?
Ja, unbedingt. Ja. Late Night with the Devil würde ich jetzt hier empfehlen. Es sind ja mal Filme, die im Jetzt spielen und irgendwie von, sagen wir mal, Autoren geschrieben wurden, die sich Gedanken gemacht haben, dann spürt man ja immer die Gegenwart.
Ja.
Und bei Late Night with the Devil spürst du ja dieses Misstrauen in die Medien, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und das kulminiert ja im totalen Wahnsinn und dass du gar nicht mehr weißt, wie Fälschung ist das Bild echt. Das ist ein toller Film. Und Crazy House spielt eigentlich ja nur mit Filmen, cineastischen Möglichkeiten, ja. Der löst ja eigentlich nur unterschiedliche Formen auf.
Mm.
Also, er löst ja eigentlich die Sitcom auf.
Ja.
Die Stilistik, das Formelle einer Sitcom wird benutzt, um zu brechen. In dem Moment, wo der Bruch passiert, schaltet er aber um auf Kino. Das heißt, er ist dann Breitband, hat Tiefenschärfe, hat einfach einen Look wie ein Kinofilm.
Damit es auch jeder versteht.
Damit es auch jeder versteht, aber ich finde, also er macht den Bruch dann praktisch in der Story mehr oder weniger. Ja. Aber es wäre ja eigentlich, meiner Meinung nach, ich habe den Film nicht gedreht, ich hätte das in 4:3 gelassen und hätte noch ein paar mehr Comedy-Autoren daran gelassen, dass die irgendwie noch so ein bisschen per lustige Situationen reinschreiben.
Das
meine
ich
halt,
ich finde gerade, wenn du das Horror-Genre und das Comedy-Genre mischst, ja, dass da die Gewichtung sehr, sehr, sehr fragil ist. Das heißt, es kann sehr, sehr, sehr leicht kippen, dass du den Horror nicht mehr ernst nehmen kannst oder dass die Comedy einfach albern und doof ist. Und wenn wir wirklich an sowas denken wie auch vielleicht an The Burbs, also meine teuflischen Nachbarn, aber vor allen Dingen an Shaun of the Dead und an diese Sachen oder auch an Zombieland, dass da wirklich einfach, da müssen auch die richtigen Autoren ran, glaube ich. Ich glaube, es liegt weniger an den Schauspielern und an der, sondern wirklich, oder an dem Setting, sondern...
Also, Ich finde, die kommen dann da einfach rein, so wirklich, also wir können auch Terrifier 3 auseinandernehmen, das ist auch nur eine visuelle Aneinanderreihung von Szenen und Situationen, also deswegen, mir sind die Unterschiede bewusst.
Ja.
Aber bei Crazy House habe ich doch irgendwie, bin ich mit anderen Ansprüchen ran und da wird so, da passieren einfach so Sachen, die kommen dann da rein als Handwerker und dann machen die aber mehr kaputt, als dass sie heile machen. Das ist aber, das hab ich verdammt nochmal schon bei Blockheads mit Laurel und Hardy besser gesehen als diese Sachen.
Ja, oder bei Geschenkt ist noch zu teuer.
Ja, oder da. Ja, weißt du, also da, Comedy stimmt, ist ja auch, also da muss es ja irgendwie witzig sein im Sinne von Slapstick, aber der in dem Moment hat der Film eigentlich einen Leerlauf, weil er ist nicht witzig, dann ist er auch nicht brutal, er ist nicht geschmacklos, er hat eigentlich keine richtige Gewichtung, das schwebt dann
oder,
so in der Luft.
Um mal einen großen Komiker zu zitieren, dying is easy, comedy is hard.
Ja. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt aber trotzdem neugierig genug, dass ich mir den auf jeden Fall nochmal angucken werde. Aber ich wollte auch sagen, gerade bei Prime läuft ja auch eine Serie und das jetzt auch schon, ich glaube in der zweiten, wenn nicht sogar dritten Staffel, Fuck You Kevin oder Kevin Fuck You oder irgendwie so.
Bitte, Language, kenn
ich nicht. Weil die hat nämlich das tatsächlich so, also du hast im Grunde eine Sitcom wie King of Queens.
Ja.
Und deswegen auch Kevin. Ne? Und die wird dann aber, also du siehst auch diese ganze Sitcom-Ästhetik mit all den ätzenden, doofen Charakteren. Aber dann ist der Fokus dieser Serie, ist aber dann die Frau, also praktisch die von der Dings gespielt wurde, praktisch in King of Queens von der...
ich weiß.
Nicht Ribisi, nicht, aber du weißt, wen ich meine. Ja, ja. Die halt die Frau von Kevin Smith gespielt hat, ganz genau.
Die ist Scientology-Aussteigerin.
Genau.
Ja.
Und in dem Moment, wo sich das der Fokus auf die richtet, geht es in die Breite. Und du hast plötzlich eine Dramaserie.
Okay.
Eine Dramaserie mit einer Frau, die in der Ehe steckt, mit so einem totalen Hi-O-Pi irgendwie und die ganz, ganz düstere Gedanken kriegt irgendwie. Und gespielt wird die Frau von der Darstellerin, die in Schitt's Creek die Tochter gespielt hat.
Ah.
Ja,
auch eine sehr schöne Serie.
Ja.
So, lass uns mal jetzt ein bisschen durch die weil wir müssen uns ein bisschen beeilen, durch die restlichen Fernsehserien und vor allen Dingen auch durch die Trailer hetzen, so ein bisschen, einfach
können,
so ein paar.
Können wir ganz kurz eine Pipi bauen?
Der sagt doch einen Ton.
Ja, ich muss.
Er hat ja gesagt, wir machen mal eine kurze Pipi-Pause.
Aber da sitzen wir jetzt gleich.
Wir setzen gleich ein. Wir lassen laufen.
Ja, ich pinkel, glaube ich, auch dann.
Dann geh du mal. Und da sind wir wieder. Pipi-Pause ist vorbei. Hände sind gewaschen. Es war übrigens Kevin James, nicht Kevin Smith.
Kevin James,
den
natürlich.
Wir gemeint haben.
Ja, ja,
so,
ja.
Kommen wir nun mal im Schnelldurchlauf durch die Fernsehserien und Trailer, die wir gesehen haben, beziehungsweise von den Fernsehserien vielleicht auch nur eine Folge oder so. Fernsehen sind natürlich auch wichtig, aber wir haben nicht so viel Zeit. Rivals auf Disney+.
Ja, wie gesagt, also ich hatte gedacht, es ist, da geht's eindeutig um Pferderennen.
Ja.
So, ne, weil die stehen auch auf dem Grün.
Ja.
Rivalen der Rennbahn. Das ist, obwohl ich Rivalen der Rennbahn nie gesehen habe.
Sieg mal
so. Ist das so im Kopf drin? Ja,
das ist gut gewesen.
Das
Böse hatte so eine Glatze gehabt.
Ja, stimmt.
Okay.
Wilfried Glatzeneder.
Auf jeden Fall. Hier geht's tatsächlich um ein Fernsehstudio und.
Genau. Und genau. Das ist auch
David
so ein bisschen,
Tennant genau. Spielt mal einen Bösewicht.
Oh, das kann er sehr gut. Ja, das hat er ja auch bei Jennifer Jones gemacht. Nicht Jennifer Jones, Jessica Jones.
Und die Dame, die bei IT Crowd,
ja, die auch spielt da auch
rein. Also ich habe die erste Folge gesehen. Ich weiß nicht, ob ich weiter gucke. Ich glaube, ich gebe dem noch eine Chance. Aber
schön 80er Jahre England und 1985. Passt alles ganz gut, Frisuren und Klamotten und so weiter. Aber ja. Es ist alles so ein bisschen, ja, ich habe auch die erste Folge gesehen, werde es auf jeden Fall weiter gucken. Ich habe die erste Folge Dune Prophecy gesehen.
Nein, der blocke ich nicht.
Muss an. Sagen, genau wie mit Rings of Power oder mit, was hatten wir jetzt noch? Rings of Power oder Game of Thrones.
Ja, ja.
House of Dragons. Es ist mir zu viel Origin, Explanation, Deep Cuts.
Es ist gut gemacht,
aber es ist irgendwie. Dazu bin ich dann doch nicht genug Fan.
Ja, hast du eins gesehen, hast du alle gesehen.
Ja, kennst du alle.
Naja, es geht ja immer um irgendwelche Adelshäuser.
Ja, stimmt. Richtig, du hast total recht.
Ja.
Würde ich lieber nochmal Rivalen der Rennbahn gucken.
Ja, das, genau.
Echt, das ist kein Gag, das ist wirklich so.
Okay.
Das könnte man mal wieder machen. Day of the Jackal auf Wow.
Ja.
Du hast sie komplett geguckt.
Ich habe sie, was heißt komplett? Ist sie zu, ja,
Moment, Moment die
ist
Staffel sie zu Ende? Jetzt, die Staffel jetzt.
Die Staffel ist
also
so,
das,
ist sie
was zu sehen ist, hast du gesehen.
Habe ich gesehen, ich bin up to date.
Du bist up to date sozusagen, genau. Ja. Also Eddie Redmayne und Lashana Lynch, das ist ja schon verfilmt worden, Day of the Jackal, Frederick Forsyth.
Mit Bruce Willis,
genau.
Ne?
Bruce Willis ist bei uns ja immer der Schakal, ne?
Genau.
Und das ist aber Day of the Jackal,
das
ne?
Das ist der Schakal, ja, ja. Genau.
Und mit Edward Fox weiß ich
das
noch.
Ist der alte,
und der zweite war der mit Bruce Willis,
wo er Jack Black mal eben perforiert.
Ja.
Unter anderem. Und weißt du noch, wer der ging?
Ach, Jack Black, mit dieser Plempe, die er da auf das Stativ gestellt hat. Ne?
Ja, genau.
Gute Szene.
Gute Szene.
Ja.
Weißt du noch, wer den Gegenspieler gespielt hat zu Bruce Willis? Welcher Schauspieler?
Richard
Gere.
Ja.
Ganz
richtig. Im Prinzip ist Pretty Woman ja auch eine Geschichte über Nutten. Eigentlich, eine Prostitution, ne?
Nutten in Witten. Wie kommst du da drauf in Verbindung mit Jack?
Weil wir vorhin über Pretty Woman gesprochen haben.
Nee, das ist so,
Richard Gere ist
der Fortsetzung, wo Richard Gere denselben Charakter spielt und irgendwas mit Bruce
Willis. Ist das hier.
Ja. So. Hat das denn, wie viele Folgen hast du gesehen?
Ich habe eine gesehen, es hat mich sehr, sehr angenehm natürlich an James Bond erinnert.
Das ganze Intro, das ist unfassbar James Bond.
Jetzt mal eine doofe Frage, ist Day of the Jackal ein Roman, der zweimal verfilmt wurde und jetzt in eine Serie verwurstet wurde, weil es mehrere Bücher gibt, oder ist einfach diese Romanfiguren, sind die expandiert?
Ich glaube, die lassen sich einfach mehr Zeit. Ja.
Also die erste Folge spielt in München, da wird der...
Ist auch tatsächlich München.
Es ist wirklich München und der Killer muss... es ist ja so, dass bei solchen Killer-Serien man ja auch immer, war ja bei Breaking Bad, also wo es eigentlich um jemand geht, der nicht wirklich Vorbildcharakter hat, aber man muss den ja auch irgendwie mögen. Man muss ja für ihn auch rooten, weil sonst guckt man ja auch nicht irgendwie weiter. Und das war bei The Jackal, bei der Schakal war es ja auch so. Und da ist es so, würde ich sagen, da macht also der Schakal, also der Eddie Redmayne, der macht da bei mir schon mal mit seinem ersten Mord ordentlich Punkte. Ohne jetzt sich zu weit rauszurücken. Guckt euch die Serie an, dann werdet ihr es sehen.
Besser als Bruce Willis, der Jack Black zerhäckselt?
Ja, nee, ich sag mal so, die Motivation...
Auf Augenhöhe.
Die Motivation,
so.
Die Figur, die er da aus einer gewissen Entfernung... Da sag ich,
Das Tolle bei so Killer-Serien, oder was mich da immer so fasziniert, und das war ja auch bei The Killer mit Fassbender...
Ja, stimmt.
Das ist...
Gut.
Das ist einfach so ein Profi bei der Arbeit zuzugucken.
Ja,
ich mag das total.
Ja.
Aber er war ein Arschloch, der Fassbender.
Ja.
Ich habe so geguckt und gedacht, ja, das ist sehr, 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 sehr geil, so Fincher-mäßig gedreht, aber du bist ein blödes Arschloch und ich will gar nicht gucken, was du hier machst, weil ich dich hasse. Da hat er diese nette Frau so zerhäckselt. Und dann dachte ich mir so, nee, jetzt hast du bei mir verschissen. Aber bin ich Mensch.
Es geht
also
da,
es
gibt,
ich finde,
es kommt so an Sachen. Nee, da bin ich Mensch, da will ich sein.
Es kommt, kommt auch immer drauf an, wer, wann, wie, wo. Wie gesagt, wir haben schon Serienkiller hier, habe ich schon erwähnt. Da bin ich bereit zu akzeptieren, dass alles zerkloppt wird.
Mhm.
Aber
Barry.
Manchmal finde ich...
Ja, Barry ist...
Muss das nicht.
Ja. Nee, also...
Barry? Wer ist denn Barry?
Barry ist
Bill Hader.
Bill Hader. Eine der großartigsten Serien. Wirst du lieben.
Handelt wirklich von einem Killer. Von einem Killer, der plötzlich denkt, oh Mensch, ich könnte mal Schauspieler werden. Der verliebt sich dann in eine Schauspielerin. Ohne Scheiß, Thilo, echt, das musst du sehen.
Okay.
Das ist so unfassbar gut.
Das ist wirklich eine ganz, ganz, vom Filmischen her gibt es da Sachen, wo du denkst, oh mein Gott. Und das ist Bill Hader, der hat die Serie geschrieben, führt Regie. Ist
auch Saturday Night Live.
Ist auch Saturday Night Live, ganz genau. Henry Winkler, The Fonz.
Ja.
Es ist eine ganz, ganz toll. Es ist eine der, also seit Breaking Bad so eine gute Serie.
Und dann, wenn sie lustig ist, ist sie richtig lustig.
Ja, genau.
Und wenn sie dramatisch ist, ist sie richtig dramatisch.
Das ist richtig. Also, und du fieberst richtig mit.
Unfassbar.
Das geht dir nicht am Arsch vorbei.
Dieser Drahtseilakt ist sowas so von gelungen. Bis zum Schluss.
Und der hat dann auch nicht so Sachen gemacht, wo man ihm immer böse für sein muss.
Nein.
Das ist ja das, die große Kunst. Und du hast jetzt Day of the Jackal, du bist up to date.
Ich bin up to date.
Bleibt es so?
Es bleibt so. Es geht dann natürlich über Tische und Bänke, klar.
Natürlich,
ne?
Klar.
Und, aber dann passiert etwas, ein Handlungsstrang, den ich jetzt natürlich nicht spoilern möchte. Wo aber mein Suspension of Disbelief, wo so ein bisschen, wo ich so denke, okay. Das glaube ich jetzt nicht.
Okay.
Das glaube ich jetzt nicht. Und dann habe ich also ich bin mal gespannt, weil die haben sich so viel Mühe gegeben, auch so mit der ganzen Serie, auch so auch die Agentin, die ihn jagt. Ne, das ist ja
Lashana Lynch.
Lashana Lynch, die ja großartig ist und die Figur, die sie spielt, ist auch toll.
Das
weil
ist
sie
ja,
ist keine Sympathieträgerin.
Nee, vor allen Dingen ist es ja quasi schon direkt die Fortsetzung aus
tatsächlich.
No Time to Die, weil sie war ja 007.
Ja, ja.
Sie war ja 007
ja, ja,
auch.
Genau.
Ne? Das ist genau die Schauspielerin.
Aber wie gesagt, dann passiert da was. Und da würde mich jetzt interessieren, ob das in der Romanvorlage drin war.
Habe ich nicht gelesen, aber ich werde die Serie auf jeden Fall weiter.
Ja, sehenswert auf jeden Fall.
Gucken, Agatha Along habe ich schon gesagt. Was haben wir denn noch? Die John Williams Dokumentation kann man eigentlich so direkt sagen.
Kannst
gucken.
Ja, ist
gucken.
großartig.
Genau.
Also, läuft bei Disney.
Hast du ein Lieblingsthema von John Williams?
Also mal so, Indiana Jones habe ich mir echt leid gehört.
Geht das bei John
Williams? Wie ist das möglich?
Das liegt am Dschungelcamp, glaube ich. Ich sehe Dr. Bob vor mir dann. Was alles nicht schlimm ist, weil ich Dr. Bob auch liebe, aber das ist.
Ich weiß gar nicht, wer Dr. Bob ist.
Sieht so aus wie du so ein bisschen.
Ach was.
Ich kenne Dr. Bob nur aus der Muppet Show.
So, Dr.
Schalten
Bob,
Sie wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören.
Nerd Fact, die meisten werden es wissen. Dr. Bob ist immer der die Dschungelprüfung erklärt und sagt, auf was man aufpassen muss. Der kommt in so einem Blaumann daher und der ist so der Medical Advice. Und dieser Dr. Bob, und jetzt kommt's, war früher Make-up-Artist und hat Make-up gemacht bei zum Beispiel Mad Max 2. Das heißt also, der Bumerang mit den Fingern, der Bumerang im Kopf und Wetz mit dem Blut, das ist Bob McQuarren, der steht auf seinem Abspann.
Okay.
Und wer hat sich von Bob McQuarren die Mad Max 2 DVD signieren lassen?
Du.
Ja.
Genau.
Ja, ich habe
so
leider...
So ein kleiner Exkurs. Der war auch bei Matrix dabei und so weiter.
Ich habe Dschungelcamp leider nie gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Ey, Wahnsinn. Alle Staffeln, alle.
Ja.
Echt? Nur jetzt die nicht im Sommer mit denen, diese extra Staffel nicht, aber jede
ist
Staffel.
Auf jeden Fall.
Ja.
Naja.
Gut.
Wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, dass die Warriors, was ist es? Es ist ein Musical.
Im Moment ist es ein Konzeptalbum.
Wollten wir nicht noch über, John Williams.
Ah ja, John Williams, genau.
Ach so, genau.
Gut aufgepasst.
Was ist denn mein Lieblings? Vielleicht ist Imperial March. Auch langweilig, ne? Auch flach genug.
Es sind so viele Sachen.
Ich habe ja immer gesagt,
erzähl nochmal die größten, also klar,
Star Wars, Jurassic
Indiana
Park,
Jones, E.T.,
Jaws, Harry Potter,
Jurassic
Park, natürlich, klar. Logisch.
Kevin allein zu Hause.
Ja,
nee, Superman, komm doch vorbei. Das ist ja die Nummer von mir, wo ich immer sage,
ohne Witz, genau, es passt schon. Ich glaube, Imperial March ist so böse.
Er ist auch großartig.
So böse und er ist, glaube ich, auch erst im zweiten.
Er ist im zweiten erst, ja.
Das finde ich nach wie vor, das habe ich mir nicht leid gehört, diesen Imperial March. Auch wenn er auch, ist auch zum Klischee natürlich.
Also,
ich habe es ja immer gesagt, es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendeine John Williams Melodie im Kopf habe. Es vergeht kein Tag.
Platz 1 wäre für mich aber Morricone tatsächlich.
Ja, da müssen wir haben.
Ja, Morricone,
auch,
so im Wechsel immer.
Ja.
Also Morricone, klar.
Lass mal kurz zu Lin-Manuel Miranda kommen. Du bist ja ein großer Warriors-Fan.
Ja.
Das ist ja die Odyssee auch quasi. Das ist
Homers,
ja die Homers Odyssee, aber halt in den Straßen von New York mit Gangs. Und Lin-Manuel Miranda von
Hamilton
und von
Into the,
Mary Poppins,
In the Heights.
In the Heights und so weiter. Hat also ein wirklich ein sehr, sehr toller Typ. Und Ariel hat noch ein paar Songs gemacht für die Realverfilmung von Ariel. Aber das ist jetzt wirklich was ganz Neues. Das ist ein Konzept. Musical-Album zu The Warriors.
Genau.
Wie hat dir das gefallen? Das ist noch nicht auf der Bühne. Das gibt es jetzt nur zu streamen.
Nee, aber das ist wohl
kurz. Das ist wohl kurz davor, ja.
Kurz davor. Ja, mir hat's super gut gefallen, weil die Songs sind sehr, sehr eingängig. Und klar, ich habe natürlich für eine Sekunde habe ich so ein bisschen aufgehorcht, dass die Warriors komplett von Frauen gespielt werden und das auch so angelegt ist. Mhm. Und fand das aber dann völlig in Ordnung und völlig gerechtfertigt, weil einfach
In Blut geschrieben.
Und in Blut geschrieben, ganz genau.
Naja, und das wird natürlich wieder einige Leute aufregen. Das sind das Frauen, das ist woke. Es ist einfach auch eine künstlerische Entscheidung.
Ja,
weil Frauen sind ja, es kommen ja schon auch Frauen vor in Warriors.
Natürlich, die Sirenen. Die Sirenen, ja, praktisch.
Und die Figur
Hast du die Warriors gesehen? Also den Film?
Von Walter Hill, den Film?
Ja,
natürlich.
Ja.
Also, der ja früher ab 18 war und indiziert und jetzt ab wie viel?
Weiß nicht, ab 12
ist ja, nicht.
Also hört mal rein, falls ihr es noch nicht wisst, die Warriors gibt es jetzt auch als Musik. Bad Sisters hat eine zweite Staffel bekommen auf Apple Plus.
Ja.
Hast du beide gesehen?
Ich habe, also die zweite hat jetzt gerade erst angefangen und ich war wirklich erstaunt, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass es davon eine zweite Staffel geben wird, die Geschichte war eigentlich auserzählt, aber es ist wieder super. Also es ist, ich sag ja immer, so Mystery Crime-Sachen so zu plotten, das ist echt die Königsklasse, muss man wirklich sagen. Und die machen das echt mit Bravour,
Apple Plus, ich habe diese, mir fällt jetzt leider der Name der Serie nicht ein mit Kate Blanchett und mit Kevin Klein.
Ja, irgendwas, das ist ein so ein Wort. Ne?
Ja.
Das.
Tim, kannst du mal gucken, Kate Blanchett und Kevin Klein, Apple Plus. Habe ich die erste Folge gesehen, ist eine Romanvorlage, eine literarische Vorlage, ist Sacha Baron Cohen spielt auch mit. Und ist anspruchsvoll. Also da merkt man auch wieder, dass man jetzt, wenn man Red Rotten gesehen hat, denkt man, nee. Also
Disclaimer.
Disclaimer. Ganz, danke Tim am Pult und am Computer, der uns hier geholfen hat. Also Disclaimer ist was Anspruchsvolles. Apple Plus sowieso, Silo, zweite Staffel.
Silo, großartig. Ja. Also Rebecca Ferguson und jetzt die zweite Staffel. Da hatte ich ja lange drauf gewartet und es geht auch richtig, richtig gut los. Also,
so, toll. Und dann gehen wir einfach jetzt mal zum Ende nochmal zu den Trailern über, die wir gesehen haben. Gehen wir mal ganz schnell ganz durch. Drachenzähmen, leicht gemacht, Realverfilmung.
Warum?
Danke. Wallace & Gromit, Vengeance Most Foul.
Freue ich mich drauf.
Mal wieder ein schöner Art.
Freue ich mich drauf. Kommt auf Netflix irgendwie zur Weihnachtszeit. Ne?
Dieser Pinguin ist dabei.
Ja, ich gesehen. Als
auch wieder
Antagonist.
Es ist wahrscheinlich auch Colin Farrell in Verkleidung. Wahrscheinlich.
Ja.
Mission Impossible, Final Reckoning.
Hammer. Ich finde, dieser Trailer haut mich weg.
Ja, mich
wirklich?
Auch.
Wirklich? Ja. Du bist noch zu beeindrucken?
Ja. Ich bin zu beeindruckt. Ich auch. Ja, ich
das
auch.
Hat mich
ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich
jede
wirklich sehr.
Einstellung, wow.
Es ist der letzte Mission Impossible.
Ja.
Ja, aber dann auch with a bang, ne?
Ja, dann ist auch gut, finde ich. Und ich finde, man sieht ihm, weißt du, wir haben ja Jahrzehnte haben wir ja gesagt, meine Güte, ne, der Herr Krause, da siehst du dem Alter aber auch nicht an. Aber jetzt so langsam, finde ich.
Aber das stimmt, aber irgendwie komisch, weil beim siebten war es ja nicht so, die haben die nicht viel gleichzeitig abgedreht. War der achte nicht vor zwei Jahren schon fast im Kasten? Ich fand das aber auch.
Ja,
aber das ist doch das Problem, warum, hast du doch gesagt, warum Vanessa Ferguson
Weil ich wollte immer mal ein Drehbuch lesen, weil als alter Cobra 11 Autor wollte ich mal.
Gary ist, glaube ich, der einzige Mensch, der von Mission Impossible ein Drehbuch liest.
Ja, natürlich, weil ich wissen will, wie Action inszeniert wird, wie Action beschrieben wird.
Entschuldigung,
verstehst du?
Hast natürlich recht.
Ja,
hast natürlich recht.
Ganz genau.
Von dem
das ist nämlich auch super schwierig.
Ja, okay,
verstehst
gut.
Du? Und dann habe ich aber festgestellt, es gibt von dem Mission Impossible gibt's überhaupt keine Drehbücher. Es gibt keine Drehbücher dafür. Das heißt also, die gucken, was gibt es so auf der Welt an tollen, also so das, was Jackie Chan früher gemacht hat, ne? Wo gibt es irgendwie tolle Showpieces?
Klar.
Und da stricken wir eine Handlung drum. Und es geht ja immer um irgendeinen MacGuffin, immer irgendwas. Ja, ne?
Jetzt ist es dieser Schlüssel.
Und das Problem ist, dass dann diese Schauspieler immer auf Abruf stehen müssen. Und das hat der Rebecca Ferguson nicht gefallen. Ich vermute mal, weil ihr Silo da, weil sie die Hauptrolle gekriegt hat für Silo, stand sie dann dafür nicht mehr zur Verfügung, glaube ich. Mhm. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt. Ich erwarte nach Ende dieser Serie erwarte Sendung, ich wirklich eine explizite,
explosive.
Explosive und Expertise.
Explizite
Dokumentation, wie die Mission Impossible Filme zustande gekommen sind.
Hast du einen Lieblings Mission Impossible Teil? Aber kannst du
dir, ja, eindeutig sogar. Ja. Teil 6, Fallout. Ja,
Fallout.
Fallout war.
Ja,
Fallout.
Ja, finde ich persönlich ein Action-Meisterwerk.
Ja, das ist ein Action-Meisterwerk.
Ja. Ich spreche ja gerne davon, dass das Action-Kino tot ist. Und ja, auch Herr Krause mogelt hin und wieder mal mit dem Rechner nach. Das sei ihm aber verziehen, weil Fallout insgesamt wirklich eine Packung ist. Ich habe in der dritten Reihe gesessen, weil kein anderer Platz auch mehr frei war. Und ich dachte mir, ja, das ist zusammen mit vielleicht Fury Road sind das mit die beiden besten Actionfilme.
Ja, des, also aber auch aller Zeiten.
Aller Zeiten. Also, ich habe so eine persönliche Action. Ja. Ich habe noch nie eine persönliche Action Top 10 aufgelistet.
Das
aber
stimmte wirklich.
Fury Road, Mad Max 2 ist bei mir noch höher und dann gibt's auch noch Hardboiled von John Woo und Fallout und vielleicht auch einfach ein Belmondo wegen Belmondo selbst. Mhm. Aber wenn man jetzt mal wirklich nur nach Action-Szenen geht oder nach Dynamik, oder es ist gar nicht so leicht, eine Top 10 für Actionfilme auf.
Das stimmt.
Absolut. Und wir dürfen nicht vergessen, mal die Leute daran zu erinnern, dass Jean-Paul Belmondo, er war ja praktisch der Tom Cruise seiner Zeit, weil der
das
hat
ist so,
auch seine Stunts noch selber gemacht. Ja. Ne? Und ich glaube, er kam, glaube ich, auch aus dem Stunt.
Er hat, das ist witzig, bei Abenteuer in Rio hat er einen Stuntman gehabt, aber der Stuntman saß im Auto.
Ja.
Und er ist immer in letzter Sekunde noch weggesprungen und der Stuntman wusste dann aber, weil die beiden aufeinander geeicht waren, ist dann immer noch, ich weiß nicht, Rémy Julien war es glaube ich nicht, der war immer der Chef von dem ganzen
Stuntman. Den fand ich auch toll, den Film.
Genau, und, also wenn du den Making-of von Abenteuer in Rio guckst, denkst du, hat der ein Rad ab?
Ja.
Aber da habe ich auch gedacht, irgendwie, wir haben ihn, glaube ich, nicht zusammen gesehen in der Pressevorführung, oder? Weißt du es noch?
Wen?
Welchen?
Fallout.
Durch Paris sehr Belmondo-mäßig. Ja,
ja. Also wir sind raus, also ich kann mich noch erinnern, ich bin rausgekommen und...
Doch, wir haben den zusammen gesehen.
Und ich habe und die Dame vom Pressebüro, es ist dann immer so, Pressevorführung ist vorbei, die Journalisten kommen raus und die Leute, die sowas machen wie wir hier, also so... Movie-Influencer oder halt Nerds, werden dann immer gefragt, und wie fandet ihr den und so, einfach auch Interesse halber. Und es war ganz viel dieses typische Feuilleton, also das sind ja alles Algorithmen und das kann man ja alles, das kann man ja erwarten. Es war wirklich eine ganz hohe Arroganz und ich stand so dazwischen und dann fragte sie mich, und Herr Bender, wie fanden Sie den? Und ich sagte, ganz ehrlich, ich glaube, das war der beste Actionfilm, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe.
Ja.
Und um mich rum, also, was, das kann man doch nicht sagen. Ich so, doch, dass ich gehe jetzt, komme hier gerade mit diesem Gefühl hier raus.
Ja, absolut.
Und ich lasse mir dieses Gefühl jetzt nicht durch meinen cineastischen Intellekt, so er denn vorhanden ist, einfach, weil ich habe wirklich gedacht, nein, es ist natürlich nicht mehr als das, was es ist. Aber wir gucken ja hier nicht, ich sage immer Lorenzos Öl, aber wir gucken ja jetzt nicht weiß nicht, was Hochtrabendes, sondern für das, was es war es fucking perfect.
Ja. Und das mit dem Skript finde ich interessant, weil erstmal ist Fallout super kompliziert, was da passiert. Das kann einerseits gar nicht sein ohne Skript. Andererseits hat man das Gefühl, es ist gar vielleicht von Vorteil, wenn du selber nicht weißt, was jetzt passiert.
Ja.
Die haben ein Verhör im Krankenhaus. Und dann denkst du, Verhör im Krankenhaus. Und jetzt, irgendwie lame, an der Stelle ist eine Sekunde, 10 Sekunden langweilig, was machen wir denn jetzt? Die Wände fallen weg.
Ja.
Und das Krankenhaus war nur in der Garage. Ja. Und so ist ja der ganze Fallout.
Ja.
Der macht ja immer so wie so eine Zaubershow, würfelt der sich wieder da raus. Einerseits schwer vorstellbar, dass das nicht geschrieben ist. Andererseits irgendwie ein kreativer Prozess, der chronologisch passieren muss, weil der wirkt nicht so, als wenn du schon weißt, wie es enden muss, weil also du vorher ja noch alles einmal um die eigene Achse drehen willst.
Ich glaube schon, dass es eine Art Skript gibt, aber kein so ein klassisches, wie wir es kennen und schon gar nicht eins, was vorher fertig ist. Verstehst du?
Das liegt also, aber auch vielleicht am Termindruck dann, wie das manchmal so ist.
Ich weiß es nicht. Also es ist das hat mich sehr an der Herangehensweise von Jackie Chan erinnert, weil da ist das auch immer so. Der guckt halt, was ist actionmäßig interessant.
Aber der hat storymäßig wirklich simple Nummern.
Ja, das sind simple Nummern,
aber das ist wirklich kompliziert.
Dann sind wir aber eigentlich, kann man das so sagen, ist Tom Cruise der moderne Buster Keaton?
Ja,
ganz klar. Wenn du so willst.
Ja, das ist der letzte seiner Art. Ja. Das ja. Wenn der durch ist jetzt, ja. der achtet, dann ist das vorbei. Okay. Dann machen das. Warum soll sich einer sein Leben so riskieren? Selbst wenn er die Hälfte der Dinger, wenn die nicht so echt sind, wie man meint, macht er immer noch das eine oder andere, wo man sagt, na komm.
Ich finde das wirklich interessant, weil wirklich, ich habe das natürlich aus dem Aspekt des Filmemachers und des Drehbuchautors gar nicht so gesehen. Aber ihr sitzt natürlich und denkt so, boah, das geht. Und es ist unterhaltsam, es ist nicht langweilig und es ist auch nicht doof. Natürlich kann man Actionfilme doof filmen, aber wenn ihr Musicals doof findet, dann geht jetzt nicht in Wicked rein oder so. Also das ist ja eben so, was haben die Leute erwartet von einem Mission Impossible Film? Genau, das, was ich gesehen habe. Ja. Und es wurde sogar noch getoppt. Es war noch.
Ja. Aber man muss aber auch mal, und darüber werden wir bestimmt reden, wenn die Serie mal komplett durch ist, aber die Serie ist auch einfach geil. Ja. Also Cruise hat da wirklich darauf geachtet, dass da jeder Regisseur seine eigene Bildsprache.
Brad Bird, J.J. Abrams.
Und selbst John Woo.
Ja.
Ja, dazu zu
ich finde den John Woo heutzutage gefällt er mir besser als damals. Damals kam ich von Hardboiled und dachte mir, oh, was ist das denn? John Woo ohne Action. Jetzt habe ich den nochmal wieder geguckt und der ist...
Den zweiten Teil?
Ja, ich fand den damals nicht gut. Ich finde den heute besser, weil ich es relaxter sehen kann und weil ich auch so viel Action gesehen habe, die mit Computer generiert dann nicht den Impact hat, wie es damals war, dann ist man tatsächlich dankbar für so einen Film.
Ja.
Auch wenn er nicht perfekt ist, oder der wenigst perfekteste von den ganzen Mission Impossibles, ist man immer noch dankbar für den ein oder anderen Stunt, der da drin ist und denkt sich so, ach komm, war doch ein bisschen geiler als erwartet.
Aber es passte irgendwie nicht so zusammen wie die anderen. Zwei Sachen noch, dann machen wir den Sack zu. Captain America. Wie heißt der?
Finde ich ganz geil, den Trailer.
Ja. Ja. Ich habe jetzt bei dem Trailer gesagt, okay, jetzt wissen wir ja alle, wer der rote Hulk ist.
Ja, ist doch egal.
Ist auch egal. Okay,
ja. Ich finde, für mich kannst du Marvel nicht so wirklich spoilern. Das ist für mich nicht so.
Das Schöne ist bei Agatha All Along nochmal, dass man nicht das Gefühl hat, es ist eine Marvel-Serie. Das ist ähnlich wie bei Andor, bei Star Wars, wo man denkt so, nee, das ist ja, ach, das stimmt, ist ja Star Wars. Ja, also da ist einfach die Narrative, die Erzählung und der Stil einfach so, wo man denkt so, nee, das ist schon durchaus was Eigenständiges.
Ja.
Waltzing with Brando, der ist ja schon, glaube ich, gelaufen.
Ich kenne nur Bilder.
Ich kenne den Trailer.
Den Trailer noch nicht gesehen.
Erstmal haben wir schon drüber gesprochen, Billy Zane als Brando ist verblüffend bis unfassbar.
Ja.
Und den Film müssen wir abwarten. Ob sowas wird wie The Offer oder...
Soll der ins Kino kommen?
Kennst du nicht einen Kollegen, der ihn schon gesehen hat?
Ich kenne einen Kollegen, der ihn schon gesehen hat und ihn nicht so gut fand, leider. Was mich auch ein bisschen, wo ich dachte, es ist ein vertrauenswürdiger Kollege aus Hamburg.
Ich weiß, aber mit dem Kollegen aus Hamburg, den ich auch gut kenne und den Gary auch gut kenne, gehe ich auch manchmal nicht immer konform. Und das ist trotzdem ganz interessant.
Hoffen wir es mal, dass er
Leuten,
da...
Dann auch mal, wir waren einfach, das war jetzt ein bisschen Kuschelkurs heute auch. Wir sind uns gar nicht so aneinander geraten.
Wo könnte man denn aneinander reden? Weiß ich nicht. Da waren jetzt vielleicht heute auch nicht die Filme dabei. Was fand ich denn mal richtig?
Weiß ich nicht. Was? Willst du
jetzt so eine Kiste noch aufmachen?
Ja, komm, wir machen ja so eine Kiste auf. Aber welchen
pass
Film?
Pass mal auf, Gosion, willst du auf Fresse? Und wenn du sagst, wenn du im Ruhrgebiet sagst, Christ auf Fresse, dann Christ auf Fresse.
Also pass auf, ihr seid ja, ich bin auch, Superhelden, da sind wir alle, Generation bla, müssen wir uns überreden, Superhelden geil. Ich fand Wolverine Deadpool richtig scheiße.
Ja, ich habe auch mittlerweile so ein bisschen... Ja, ich werde mir nochmal, aber ich...
Auch kein Hate.
Mir war er aber auch ein bisschen zu viel. Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Also nicht scheiße im Sinne von Hass, sondern nur so.
Also es ist schon phänomenal, es ist schon interessant, welche Filme super erfolgreich werden und welche Filme einfach so... Und es gibt verschiedene Faktoren und die sind nicht immer Schuld der Filmemacher oder der Filme, sondern dem Zeitpunkt geschuldet, wann sie rauskommen, gegen welche Filme sie laufen, ob der Hauptdarsteller gerade Scheiße gebaut hat oder nicht. Und das ist wirklich eine seltsame Zeit irgendwie so. Wer noch mehr von Thilo Gosejohann sehen will und möchte, kann das natürlich auf seinen sozialen Kanälen tun. Ne? Natürlich ja Instagram, bei mir auch. Wir sprechen dann auch über Nosferatu. Aber du hast auch einen schönen eigenen Podcast.
Genau, aber da kann ich gerade sagen, bei Instagram mache ich so kleine Filmreviews als Reel.
Das machst du
kurze
sehr gut.
Filmkritiken,
lohnt
die
sich
dann
eigentlich,
nur
genau. Wie ist die 1,30
gehen.
Ja? Ach, du bist ja auch sehr am Puls der Zeit, so was diese moderne Schnelligkeit.
Nein, der schneidet mir das sonst einfach ab.
Ach so.
Mitten im
Nein, ich finde das immer, ihr beide seid da sehr gut drin, so runter reduziert wirklich so einen Film wirklich auf den Punkt zu besprechen. Ich könnte sowas nicht.
Ich mache
mir schon ein paar Gedanken vorher, damit ich es reinkriege.
Das ist der Trick.
Schreibst du ein Skript?
Nicht,
oder machst nicht du den immer. Notizen?
Manchmal kommt es aus dem Bauch und manchmal denke ich, ich will so ein paar Keywords da drin haben.
Ja, alles
und
klar.
Und dann schreibe ich das einfach nur runter und dann weiß ich es auch.
Aber das Tolle ist immer, wenn ich die Sachen sehe, denke ich, okay, der Film ist was für mich oder der Film ist wieder nichts für mich.
Und
ich
das, denke ich, ist nämlich das Ziel da dran.
Genau,
das ist das Ziel. Weil guck mal, ich finde auch, bin kein großer Freund von endlosen Inhaltsangaben. Ja. Weil ich finde immer so, die Leute sollen es ja selber sehen. Sie sollen es auch selber interpretieren. Ich will nur so grob sagen, wie ich sehe. Und entweder sie finden mich scheiße, dann interessiert es die nicht. Und dann wenn, haben sie so vielleicht so einen Kompass.
Genau. Also bei Instagram, Thilo Gosiohan. Und es gibt einen schönen Horror-Podcast, für den du jetzt mal nochmal Werbung machen darfst.
Ich habe mit der liebreizenden Antje Wessels von Rocket Beans einen Horror-Podcast. Einmal im Monat, immer am 1. Sprechen wir über die Filme, die eigentlich gerade angelaufen sind in dem Monat davor. Also die dann auch die meisten Leute im Idealfall schon gesehen haben. Mhm. Und das heißt eine Stunde Horror. Und kann man überall
es
hören,
ist
wo
das
man möchte.
Drin, was draufsteht.
Eine Stunde Horror eine meist, Stunde Horror. Ist es auch eine Minute länger. Und wir haben auch schon mal alle Alien-Filme durchgesprochen oder alle Omen-Filme. Also wenn dann irgendwie was entsprechendes Neues anläuft, dann nehmen wir das manchmal als Aufhänger, um mal alles so nochmal Revue passieren zu lassen. Und immer am 1. des Monats eigentlich die Filme von dem Monat davor. Also am 1. Dezember sprechen wir zum Beispiel über Red Rooms oder was dann so.
Können wir sehr empfehlen und natürlich auch ganz besonders zu empfehlen ist das Interview von Thilo und unserem lieben Freund Schröcki mit Bela B. bei Rocket Beans. Dafür wollen wir auch nochmal ein bisschen Werbung machen, obwohl das ja gar nicht nötig ist.
Auch Thema Horror.
Auch genau. Thema, auch
Bela
Thema
Horror. B.'s liebste 16 Horrorfilme. Eigentlich auch wollten wir 20 machen, aber wir haben dann so gelabert, unglaublich viel gelabert, dass... dass die Zeit davon geflogen
Schick
ist.
Schick den mal zu uns. Schick den doch einfach mal zu uns. Ja. Mit dem labern wir auch gerne. Gary, bei dir, was steht an? Schreiben für Streter?
Ach so, Streter ist jetzt erstmal durch.
Ja.
Ich schreibe tatsächlich für John Sinclair.
Das ist jetzt mal interessant.
Das ist jetzt meine Hauptaufgabe.
Das müssen wir jetzt mal kurz erklären. Du schreibst für John Sinclair aber keine Romane.
Nein.
Denn die Hörspiele sind jetzt an eine neue Produktionsfirma gegangen.
Ganz genau.
Stil. Und du gehörst zum Autorenteam für die Hörspiele. Das ist ja kein Neuland für dich. Du hast ja auch schon für Olli Döring Gespensterkrimis geschrieben.
Genau. Und das ist, es ist sehr aufregend, weil das Tolle bei Adaptionen ist ja immer, du hast ja praktisch schon so den Weihnachtsbaum da stehen, ne, und aber jetzt zu gucken, wo kann ich jetzt noch neue Kugeln dranhängen und wo kann ich jetzt noch ein bisschen schmücken und das noch ein bisschen anders machen und so, und da ist ja Gott sei Dank Basta Lübbe ist ja da sehr flexibel. Ja. Also man muss das nicht eins zu eins umsetzen und das die geben einem da einen Freiraum und das ist sehr schön. Und ich bin gespannt, ich bin gerade dabei, mein erstes zu schreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weit übers Ziel hinausschießen werde, was die Wortzahl angeht.
Gut, aber das ist dann, das dann
kürzen
die Regie.
Geht ja immer. Kürzen
genau,
geht
aber
immer.
Bei Sinclair ist, genau. Thilo hat ja auch sehr viele Hörspiele gemacht.
Ich habe einige Hörspiele gemacht für 1Live.
Hast du auch die Hitlers gemacht?
Ja.
Von meinem Freund Tommy Finke.
Tommy Finke hatte die Idee zu dieser Band, die Hitlers. Und dann hat die Natalie Sales von 1Live, die sozusagen die Hörspielredakteurin ist überhaupt bei 1Live und da ein großes Tier, hat mich dann praktisch vermittelt mit Tommy Finke und gefragt, ob ich das dann schreiben würde. Und normalerweise hatte ich bei den anderen Hörspielen immer komplett allein die Idee, aber mein Gott, das ist mir ja relativ wurscht und das habe ich dann geschrieben, genau.
Die Buttgereit-Sachen hast du auch gemacht, ne?
Ich habe die Buttgereit-Hörspiele hat Buttgereit selber geschrieben.
Also
aber
ich meine jetzt
haben,
nicht Captain Berlin, sondern es gab aber
es gibt
Godzilla.
Vier Filme. Es gibt vier Theaterfilme, wo ich praktisch die Hörspiele, die Buttgereit selber auf der Bühne inszeniert hat, praktisch abgefilmt habe.
War das nicht diese Zombie-Geschichte?
Es gibt, kann ich aufzählen. Captain Berlin vs. Hitler war im Hau in Berlin.
Da habe ich eine DVD von.
Genau, das habe ich fünfmal gefilmt mit unterschiedlichen Perspektiven, auch zweimal oder dreimal eine Probe, wo dann kein Publikum da ist, wo ich dann praktisch auf die Bühne gehen konnte. Und ein Freund von mir hat auch Kamera gemacht. Ich habe gesagt, lass das filmen wie ein Spielfilm. Es ist leider so, dass es halt den Hall hat. Eigentlich hätte man den Ton dann, das war ja technisch alles nicht machbar, weil der Film ist im Prinzip ein Abfallprodukt von diesem Theaterstück. Aber es ist das, was geblieben ist. Und man hätte den Ton nochmal abnehmen müssen, dass er nicht so hallig ist, weil dann wäre das Ganze noch mehr näher dran an einem B-Movie als jetzt
so. Das ist übrigens bei deutschen Theaterverfilmungen, also Theaterabfilmungen, finde ich immer so ein bisschen das Problem, dass man sehr, sehr den Raum spürt. Also ich habe dieses National Theater.
Das liegt am Ton.
On Demand. Ja, ja, genau. Und die nehmen den Ton richtig gut ab. Das heißt, du hast das Gefühl, du sitzt im Theater, du siehst das auch, aber dadurch, dass der Ton so quasi nah dran ist, hast du auch das Gefühl, du bist sehr nah dran.
Ja, ich habe das dann fast anderthalb Jahre lang geschnitten und nachbearbeitet und ich habe dann so auch so Effekte reingemacht und auch so einen alten Filmfilter drüber, der damals noch total neu war. Den gab es dann nur einmal bei Grindhouse von Tarantino und Rodriguez. Ja. Und ich hatte da so leicht, ich hatte so Filmschnipsel gesampelt von so alten DVDs, wo hinten dann praktisch Trailer drauf waren und die Trailer liefen dann noch so 2-3 Sekunden weiter und dann hatte so und das habe ich dann praktisch leicht rot eingefärbt und auf transparent gestellt, dass das nur so ganz dezent da drüber liegt und dachte mir, boah, das sieht da total geil aus. Habe ich das Jörg geschickt und der meinte auch so, machen wir jetzt über den ganzen Film drüber. Und das sind also echte Filmkratzer und dann sah das einfach ein bisschen besser aus. Danach habe ich Green Frankenstein und Sexmonster gemacht. Mhm. Also abgefilmt von Jörg und als letzte, und dann gab es noch Video Nasty, aber da war ich selber nicht vor Ort. Da habe ich nur mit dem Kumpel, der vorher diesen Captain Berlin gemacht hat, habe ich Steffen Kittelhut, habe ich gesagt, mach das genau wie Captain Berlin, und dann hat der das praktisch vor Ort organisiert und ich habe es bei mir zu Hause nur geschnitten. Von Video Nasty war das.
Von Jörg habe ich auch mehrere Theatersachen gesehen im Theater Dortmund.
Weißt du, was es nämlich gab?
Mensch.
Ja. Und wir haben heute drüber gesprochen, Nosferatu.
Nosferatu, stimmt.
Und das habe ich leider nicht gefilmt und dachte mir hinterher, dann hätte ich ja theoretisch eine inoffizielle Nosferatu-Filmversion. Ah. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das war ein Theaterstück in Schwarz-Weiß.
Ja, das stimmt, ja. Und was war das andere? Es gab noch dieses
Elefantenmensch.
Dieses Ed Gein-Stück. Ed Gein, genau, ja.
Das hieß Kannibale und Liebe. Wie hieß denn das?
Irgendwas mit Kannibalen und Liebe, ja.
Doch, ich glaube, das ist
Kannibale
jetzt, und Liebe.
Es gibt ein schönes neues Buch von Phil Tegert, das heißt auch Kannibalen und Liebe. Das sind vier Grusel-Kurzgeschichten und eine richtig lange bei Ullstein erschienen. Entschuldigung, bei Ullstein erschienen. Phil Tegert, Sharky und Stulle und Didi und Stulle, großartiger Kollege, ein sehr, sehr, sehr schönes, sehr, sehr lustiges Gruselbuch. Und das heißt auch Kannibalen und Liebe. Fiel mir jetzt ein, von wegen Butgerer.
Dieses Ed Gein-Stück hätte sich nicht gelohnt abzufilmen, weil da ganz viel Sachen waren, Musik von Slayer, Dead Skin Mask war da drin, was von Ed Gein. Und da hat Buti gesagt, das können wir alles gar nicht. Wenn wir das alles weglassen, bleibt nicht mehr viel übrig.
Ja. Manchmal ist Theater einfach auch nur Theater. Und das
für
ist
Ort, für vor Ort.
Vor Ort sein. Genau. Gut, deswegen geht ins Theater, wenn ihr was sehen wollt. Guckt euch Theaterstücke an. Geht, wenn ihr einen Film unbedingt sehen wollt, geht bitte ins Kino. Das ist wichtig für die Kinos. Geht in die Theater, geht in die Konzerte und besucht uns vielleicht. Gibt es noch Karten für Hamburg?
Nein.
Glaube ich nicht, nee. Unser live-traditioneller Jahresabschluss-Podcast.
Ja,
ich habe doch gefragt. Ist doch alles, ja, passt auch. Auf jeden Fall freuen wir uns.
Da kann man doch mal stolz drauf sein.
Weihnachtsfeier in Hamburg zu machen, im Schmidtchen. Und danke, Tilo.
Danke, dass du da warst. Es war einen großen, großen Spaß.
Du, und nun, es war mir eine Freude.
Und nun, und uns erstmal. Und nun bin ich mal gespannt, ob Gary Strebe.
Warte, stopp. Darf ich das mitfilmen? Weil das ist ja legendär.
Das ist jetzt.
Nee, das muss ich jetzt.
Wir warten nochmal mit. Dafür, er ist einfach Filmemacher. Er hat immer
so
einen Drücker auf dem Auslöser. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Der 100.
Warte,
du musst auf
Selfie stellen. Ich muss doch auf so stellen.
Machst du das beruflich?
Genau. So. Ich bin jetzt live dabei, wie hier die hochberühmte Absage sozusagen stattfindet.
Das war die 125. Ausgabe, stimmt, ne? 125. Ausgabe von Streter Bender Streberg ohne Thorsten Streter, aber dafür mit extra viel Thilo Gosejohann. Und den Schluss, den hat wie immer der Streberg, der Gary.
Alles Gute, auch beruflich. Ich sag nix.
Wieso?
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Streh, mit Streiter, Bänder und Strehberg.